Der FC Bayern ist zurück, Klopp gegen Guardiola und die Youngster der Bundesliga. Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 120. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates zu Stars und mehr. Heute gewohnte Konstellation, die Boys aus Hamburg, meine Wenigkeit Romme und mein Partner in Crime, Bex.
Yo, yo, was geht ab?
Bex, was geht ab? Guten Morgen, Bex.
Ja, ja, guten Morgen.
Ne?
Schönen guten Morgen.
Hier, wenn Bex immer hier reinkommt, dann singen wir immer alle, oder ich.
Also alle, man denkt, hier ist so eine Entourage.
Guten Morgen, Herr
Ödeten. Ey, fairerweise, wir nehmen bei dir auf, unten im Keller in unserem Studio. Ja, nee, du hast einen kürzeren Weg. Paar Treppen runter bis
da,
Digga.
Aber um den Leuten mal zu erklären, wie lang ist dein Weg zu mir?
Ohne Spaß.
Mit dem Auto?
Guck, ab dem Moment, wo ich die Wohnungstür zumache,
ja,
brauche ich 10 bis 12 Minuten, je nachdem. Weil, Bruder, bei mir ist nicht, wir haben Autos vor der Haustür, Digga. Gibt's keine Parkplätze, ich muss Arsch der Heide parken.
Ja, da kann ich nichts für, ne?
Allein das, 3 Minuten weg.
Ja.
Dann Auto einsteigen,
aber ganz kurz,
zack,
wir können
fahren,
ja,
dies, das.
Ihr könnt Verkehr. Nicht mehr drunter, aber wir machen Instagram-Umfrage, sind 10 bis 12 Minuten langer Arbeitsweg zur Podcast-Aufnahme.
Du, das ist so eine ganz andere Diskussion, das sag ich doch auch, nein.
So, aber vorweg, ich habe eine Sache, die ich erwähnen wollen würde, ich habe es dir gerade schon gesagt, Ramadan hat angefangen.
Ja, ja, Mann.
Also allen Leuten da draußen, die fasten und mit dem Fasten begonnen haben, jetzt einen schönen Fastenmonat.
Ramadan Mubarak, Leute.
Genau.
Ey, nutzt mal diesen Monat, um an euch zu arbeiten. An Geduld, an Überzeugung, an Hunger, an Durst, an Empathie. Ne? Also du kannst ja an vielen Dingen arbeiten. Und mein Rat an Leute, die vielleicht nachvollziehen möchten, wie das ist, oder vielleicht muslimische Freunde haben, die gemeinsame Iftar-Abende, also Fastenbrechen, Abende planen, macht mal einen Tag mit, einfach um zu wertschätzen, was ihr wirklich im Leben habt und was nicht.
Richtig.
Weil wenn man fastet und über so einen längeren Zeitraum hungrig ist, dann realisierst du wirklich Dinge anders, so, weißt du? Und ich bin ehrlich, wir hatten auch mal Ramadan im Sommer. Mhm. Und das geht ja von Sonnenauf bis Untergang. Und im Sommer geht die Sonne halt erst um 21 Uhr, 22 Uhr unter.
Ja, ja, das ist brutal.
Das ist brutal. Und jetzt ist halt eher Richtung Winter.
Ihr habt, ne? ihr habt sogar noch Zeitumstellung sogar, ne?
Ja.
Dieses Jahr ist für euch so relativ verhältnismäßig entspannt, ja. Sei euch gegönnt.
Genau.
Guck mal, ich hab's so gemacht, es sind so die Kleinigkeiten, aber ich sitze hier und hab schon zu meiner Frau oben gesagt, ey, ich nehm nichts zu trinken mit nach unten, weil Fasten hat begonnen.
Korrekt.
Gerade die ersten Tage sind sehr, sehr schwierig.
Ich weiß,
für viele. Deswegen, es sind Kleinigkeiten. Ich werde es auch definitiv mal versuchen. Und ich werde vielleicht auch irgendwann mal versuchen, wirklich den ganzen Monat durchzufasten mit. Ich finde es einfach interessant. Und ne, für alle, auch alle anderen Religionen haben das Fasten inne. Also da wird auch gefastet. So, machen wir weiter. Und zwar, was erwartet euch heute? Highlights der Woche, wie immer. Dann haben wir ein schönes Spielchen von Bex. Hauptthema haben wir die Premier League Bundesliga und die Juwelen der Bundesliga. Also wir gucken uns mal an, welche Youngsters hüpfen eigentlich rum und performen. Gerüchteküche, Bags Q&A und dann war's das. Ne? Dann haben wir 120 schon wieder durch.
Das ist so
unfassbar.
So krass, ne?
Die Zeit rennt. Aber sehr, sehr geil, dass ihr alle mit dabei seid. Also ich würde sagen, gar nicht lang schnacken, sondern rein in die Highlights der Woche. Ich habe hier so ein paar Punkte aufgeschrieben. Er ist ja immer wieder in den Medien vertreten. Arda Güler.
Hüff.
Debütor, spät eingewechselt. Ich glaube, 88., 89. eingewechselt. 94. hat er dann sein erstes Tor für Real Madrid gemacht.
Effizienz, nein, Spaß.
Durchbruch, nein, Spaß. Aber sei ihm gegönnt. Man hat das auch gesehen. Die Spieler, die haben sich sehr gefreut für ihn.
Bruder, ey. Ich hätte so Bock, einfach mit Toni Rüdiger zu spielen.
Er ist so witzig.
Ey, Wallah, der Typ ist einfach...
Der Knacks.
Oh, das ist einfach geil, sowas zu haben im Team, weißt du? Durch und durch so ein gute Laune Mensch.
Ja, du brauchst so einen, ne? Aber er hat so ein bisschen Ramos-Vibes, finde ich. so ein bisschen, weil er auch diese Aggressivität hat, gerade wenn es so, ne, bei Gegnern und so Kopf an Kopf oder so mal, da er ist da. Aber wenn es darum geht, Quatsch zu machen und so, dann pusht er auf jeden Fall.
Er klatscht schon mal auf Nacken.
Ja, er verprügelt doch immer. Ich habe letztens mal ein Video, ein Meme gesehen, so ein UFC-Kampf auf den, wo einer wegrennt vor dem anderen und dann haben sie so Rüdigers Gesicht von dem, der hinterherläuft.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Sache für Arda selbst,
ja,
für Real Madrid aber auch. Ne?
4-0 Sieg, glaube, genau.
Das zeigt einfach, dass die Mannschaft Bock auf Fußball hat. Das zeigt, dass die Mannschaft Bock aufeinander hat. Und sie freuen sich für einen neu, frisch 19-Jährigen, so als hätten sie selber ein Tor geschossen, so weißt du?
Ja.
Und das zeigt einfach auch dann wiederum, wie viel gut läuft, wie gut Ancelotti das Team im Griff hat, wie die Harmonie in der Mannschaft ist. Und ich denke, das ist halt so eine Sache, die langfristig wirklich sehr profitabel für die sein wird, ne? Und auch im sportlichen Sinne. Stell dir vor, da kommt Mbappé an. Du wirst nicht das Gefühl haben, dass die Leute auf ihn blöd gucken und sagen, ah, da kommt der Rich Boy und der macht so und so. Ich glaube, die Leute werden Bock auf Erfolg haben.
Wird sich gut fügen. Ja, sehe ich auch so. Ich habe eine Frage zu Arda Güler. Sagst du, es würde Sinn machen, ihn zu verleihen? Ist ja ein Gespräch. AC Milan ist dran als Beispiel. Man erhofft sich so das Gleiche wie bei Brahim Diaz.
Guck mal, ich hab sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ne? Und allgemein so, wie es jetzt verlaufen ist und so. Der kam an und sollte verliehen werden. Das war der erste Ausgangspunkt. Daraufhin hat er in der Vorbereitung auf Anhieb so sehr überzeugen können, dass sie gesagt haben, boah, okay, wir können uns vorstellen, dass er auch hier helfen kann.
Ja.
Helfen kann heißt, liebe Freunde, nicht, dass er Stammspieler ist im ersten Jahr bei Real Madrid. Es ging darum, dass er vielleicht ein paar Rotationsminuten hat oder einfach ein richtig guter Kicker, wo ich sage, ey, den möchte ich auch im Training haben, weil er den anderen Jungs hilft, ein guter Gegner zu sein.
Ja.
Das allein könnte auch schon reichen.
Die Resonanz war ja auch da.
Genau. Und Toni Kroos und weiß ich nicht wer, die meinten auch, der Typ ist so echt ein Ausnahmetalent, man merkt das. So, dann hat er sich verletzt, sollte zurückkommen, dann hat er sich wieder verletzt. So.
Also wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo er hätte sein sollen am Anfang der Saison.
Genau, das heißt, jetzt wo er überhaupt fit ist oder so an diesem Minuten langsam rankommt, ist die Phase, wo er eigentlich in der Preseason sein sollte. Aber die anderen sind schon auf Höchsttouren.
Ja.
Weißt du, da kommst du, dieses Jahr wird der da nicht rankommen. Das heißt, man braucht sich da nichts vormachen. Er wird nicht mehr als 15, 20 Minuten mal spielen. Wenn er Glück hat, steht er 45 Minuten einmal auf dem Feld. Aber der wird keine 90 spielen. Vielleicht am 38. Spieltag sagt Ancelotti, ey, weißt du was, hast du dir verdient, Junge, komm. So ein Ding. Das heißt, dieses Jahr braucht man gar nicht betrachten. Nächstes Jahr ist die Frage, trainierst du lieber mit der Mannschaft, wo du im übernächsten Jahr Fuß fassen sollst, oder geht es rein um Spielpraxis? Und Spielpraxis würde er theoretisch rein vom Potenzial und von seinem Können her auch bei Real Madrid bekommen.
Mhm.
Es wird sicherlich den einen oder anderen Abgang geben bei Real Madrid, wobei ich auch das Gefühl habe, da ist gerade jeder mehr oder weniger zufrieden.
Ja, verständlich.
Genau, aber wir hatten die Gerüchte um Luka Modric. Keine Ahnung, kannst du dir langfristig Brahim Diaz wirklich da in dem Team vorstellen, dass er sagt, ey, woanders könnte ich der Star langsam werden und hier bin ich halt vielleicht nur
ja, so Isco-Asensio-Vibes so ein bisschen, ne?
Genau, perfektes Beispiel. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, ich will den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen. Muss man halt gucken. Aber Arda theoretisch hätte das Zeug nächstes Jahr so der 13., 14. Mann zu sein bei Real Madrid. Das heißt, er würde regelmäßig zu Einsätzen kommen.
Ich sehe das genauso. Also, wenn wir jetzt über das Thema Leihe sprechen, dann sprechen wir darüber nach dem Sommer. Ja, er kommt jetzt langsam rein. Ich finde es auch, was heißt riskant, aber es ist schon gewagt zu sagen, okay, wir geben ihn dann weg. Erstens, Saison, er wird jetzt ein paar Einsätze kriegen, er wird immer wieder zeigen, was er drauf hat.
Ich will aber auch überwachen können, wie er sich entwickelt.
Genau.
Ich will entscheiden, das soll er besser machen.
Wir haben die EM mit der Türkei, die auch dabei sind, wo man gucken muss, hoffentlich wird er dann nicht zu sehr verbrannt oder zu extrem.
Ich hoffe, er spielt überhaupt.
Ja, dass er spielen wird, denke ich mal schon. Ich weiß nicht, ob er Stamm spielen wird, aber er wird definitiv dabei sein. Und dann stelle ich mir die Frage, ey, du hattest schon diese Verletzungsprobleme und der Schritt ist ja nicht, wir wollen in 3-4 Jahren was von ihm haben, sondern wir wollen schon irgendwie nächste Saison aufbauen und deswegen ist das Thema Leihe ja auch ein Thema und dann darauf die Saison soll er eigentlich schon ein potenzieller Stammspieler sein. Und dann denke ich, ich ich hätte eher die Angst, dass bei Milan medizinisch anders gearbeitet wird, anderes Training, andere Intensität. Ich hätte zu sehr Angst, dass er da kaputt geht und ich dann das, was ich langsam jetzt aufbaue, für die Katz war und es war dann ein Griff ins Klo, auch aus seiner Perspektive. Also für mich sehe ich ihn auch als, hey, hab Geduld, du kriegst deine Spielzeit, gerade weil Ancelotti bis 2026 da sein wird und mit dem Trainerwechsel, wenn es den gibt, übergibst du einen erfahrenen Anführungsstrichen, aber einen sehr, wie sagt man, gelernten Arda Güler an den nächsten Trainer, der dann eigentlich die Qual der Wahl hat.
Und Bro, ich bin ehrlich und dann können wir es beenden. Ich bin halt wirklich so hart von seinem Talent überzeugt. Ne? Also es ist, ihr könnt auch sagen, Bias, Mais, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass er wirklich das Niveau für Real Madrid hat. Ja. Er hat nicht die Fitness für Real Madrid aktuell, ne? Weil er einfach nicht da war, weil es nicht ging.
Ich glaube gerade auch am Anfang.
Aber man muss auch realistisch bleiben, welcher 18-, 19-Jährige hat denn überhaupt das Fitnessniveau von Real Madrid? Vinicius, ein Rodrigo und Co., die mussten auch sich hinten anstellen.
Jeder hatte ein schwieriges erstes Jahr.
Oder die kamen halt erst mit 19, 20 da an, so mäßig. Das heißt, Digga, jetzt schon den Jungen abzuschreiben, was ja viele gemacht haben und die sagen, ja, ist ein Trainingsstar. So, hahaha, lustig. Digga, entspannt euch. Gegen was rootet ihr? So, weißt du?
Ja.
Das sind so Youngsters, wo ich mir denke, Digga, die können uns die nächsten Jahre prägen und die Art und Weise, wie Real Madrid, wie die Spieler ihn ja feiern, das zeigt doch, dass der Junge ein vernünftiger Kerl ist. Der hat einen guten Charakter, er ist sympathisch. Die Jungs haben sich mehr über sein Tor gefreut als er selbst. Weißt du, was ich meine? Genau. Und dann denke ich mir, Digga, entspannt euch ein bisschen. Rein fußballerisch hat er das können und das sieht man halt auch wirklich bei diesen Videos, die rauskommen. Unter der Woche kam erst ein neues Trainingsvideo raus, wo er diese La Croqueta von Iniesta und so raushaut, ne, mit diesem Swift so mäßig. Mhm. Und dann komplett auch an den ganzen Stars vorbeikommt und Tore schießt und sonst was. Also es gibt einen Grund, warum er bei Real Madrid ist, warum sich Barca und Real gestritten haben. Das darf man halt nicht vergessen. Er ist kein lustig, wieder ein türkischer Messi. Nein. Also, Real Madrid und Barcelona haben sich in einer Offseason um ihn gestritten. Überleg mal.
Ich glaube, er ist gerade mit dem Konstrukt Leute wie Rüdiger, aber auch erfahrene Leute wie Kroos, Modric und die anderen jungen Spieler, die natürlich auch Bock haben, pushen, sowie der Trainer Ancelotti, das Gefüge Real Madrid, führt ihn gerade dahin. Fitnesslevel, spielerisches Talent und Niveau hat er meiner Meinung nach. Also, ne, klar, auf dem Platz muss es auch nochmal beweisen. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, Digga, ich habe eiskalt
den Faden verloren.
Ja.
Was ganz wichtig ist,
ja,
ist vielleicht der Übergang.
Was ganz wichtig ist, warte mal kurz, Ed Ancelotti. Achso, genau, dieses Konstrukt aus Trainer und Team, wie es jetzt dasteht, ihm auch extrem viel Mut, Selbstvertrauen und
absolut,
Mentalität absolut. Mitgeben Bro, wird die nächsten Jahre.
Alle kommentieren darunter, Digga, von Lukas bis Alaba, Zankardeşim, Abi, Josilu schreibt Abi, keine Ahnung, Rüdiger macht so betende Hände und hast nicht gesehen. Also jeder hat da Bock aufeinander. Das hast du auch nicht nur bei Arda Güler, das ist einfach ein Real Madrid-Ding gerade. Und das ist nicht dieses, bei Manchester United hast du zwei coole Jungs so, die sich untereinander cool verstehen. So, wo die sagen, ja, okay, da ist eine Chemistry und wenn die was posten, dann machen die so Gangster-Sachen, so, der ist cool, Bro, und sonst was. Sondern die sind bei jedem Spieler, bei jedem Post in den verdammten Kommentaren, als wären das Bots, Digga, aber das sind die echten Menschen, die echten Spieler und kommentieren und tippen sich die Finger wund, damit sie einander pushen können. Aber das machst du nur, wenn es wirklich echt ist.
Auch dieser Vibe mit Vini und Camavinga, wo ich mir dann als erst gefragt habe, die können safe, haben die keine gleiche Sprache.
vielleicht ein guter Punkt für den nächsten halben Punkt, nur ein halber Punkt, aber Digga, hast du Vinicius Dings wieder gesehen? Ausraster?
Ja.
Also der Typ muss absolut an seiner Aggressivität arbeiten, ne? Also,
Impulsivität, ja. In seiner Impulsivität,
ja. Ja, ey, das ist nicht normal. Also gegen Leipzig, seien wir mal ehrlich, müsste er schon eine rote sehen.
Ja.
Ne, du kannst keinen Spieler, du kannst ihn schubsen. Und selbst bei Schubsereien ist das manchmal eine Tätigkeit, ne?
Ja, weil also, es im Halsbereich war.
Genau. Und er geht an den Hals, hat er kein Rot bekommen. Und jetzt wieder, Digga, er wird von dem Spieler, ne, natürlich regst du dich darüber auf, wird er, der erste versucht, ihn zu faulen oder an den Ball zu kommen, kommt nicht, der zweite hält einfach nur mies an seinem Trikot fest. Aber so 3 Sekunden. Und danach, natürlich, ne. Und der Spieler, der ihn hält, fällt auf den Boden. Ups, sorry. Er fällt auf den Boden, steht auf. Oder ist er gefallen oder ist er danach gefallen? Auf jeden Fall Vinicius, bam, batsch, runtergeschmissen.
Schon wieder.
Ich denke mir, Digga, du hast ja, das letzte Spiel das gemacht. Muss
Ancelotti ihn langsam
auf, entspann dich mal. Und Digga, du brauchst auch nicht hier jetzt den Bad Boy spielen oder sonst was, ne? Aber Digga, der macht sich langsam unsympathisch. Kann er Talent haben, wie er will, so weißt du, aber benimm dich mal.
Achso, ich hab zu dem Orban-Ding so ein Meme heute Morgen gelesen oder gesehen. Da stand dann so, ja, erst meinte er, ich bin schlecht. Dann meinte er, Real Madrid ist schlechter als Barca. Aber als er gesagt hat, ich spiele wie Anthony, da war vorbei.
Ja, würde ich mir auch aufregen, Digga.
So, nächstes Highlight. Wenn wir schon bei Talenten in der La Liga sind, bleiben wir kurz nochmal da. Traumtor von Lamine Yamal entscheidet das Spiel gegen Mallorca. Was sagst du zu Yamal?
Also ich finde ehrlich,
auch mit dem Gerücht 200 Millionen abgelehnt angeblich von Paris.
Das ist krass. Weil Barcelona hätte theoretisch das Geld bitter nötig.
Mhm.
Aber du hast hier einen verdammten 16-Jährigen, Bruder.
Ja.
Der wird dir die nächsten, im Optimalfall,
20 Jahre.
Sagen wir mal 10 Jahre.
Ja.
Wird er dir Geld einspielen. Allein durch Trikotverkäufe. Also die 200 Millionen wären ein gutes Investment von PSG. Weißt du? Aber langfristig gesehen hat Barca mehr davon, ja mal zu behalten. Und dann schaust du dir das Sportliche nochmal an. Bro.
Herausragend.
Der Typ ist 16 und du checkst es nicht, dass er so jung ist. Also einmal die Spielintelligenz, einmal das Fußballerische an sich, seine Technik, seine Übersicht, sein Schuss, seine Flanken, bla bla bla. Was mich verdammt off guard gecatcht hat bei Yamal, ist einfach die Tatsache, dass er Fußball spielt, als wäre er immer noch in der A-Jugend und dort so das Übertalent.
Mhm.
Weißt du, so du hast so immer, das war bei Julian Brandt und so, so weißt du, wo du das Feeling hattest, boah, der ist einfach so viel besser als der Rest, gib ihm einfach den Ball. Er ist nicht auf A-Jugendniveau, er ist so viel besser. Und bei Yamal ist das so, er spielt bei Barca Stamm und seine Mitspieler haben das Gefühl, ah, gib ihm einfach den Ball, er wird schon was machen. Obwohl er verdammte 16 ist. Die anderen spielen teilweise länger Fußball, als er Alter hat.
Ja. Yeah.
Weißt du, was ich meine?
Ja, und
Gündogan muss sich keine Gedanken machen, dass wenn ich den Ball Yamal gebe, dass er vielleicht was macht. Digga, das hast du bei diesem Traumtor gesehen. Er nimmt den Ball, war sowieso so ein bisschen so eine Mischmasch-Situation erstmal, ne? Hat den Ball von Lewandowski bekommen, so und so. Bruder, Arjen Robben-mäßig, einfach zack, rein.
Ja, war crazy. Ich finde sowieso, er ist, also wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass er noch ein bisschen an Physis gewinnt und noch ein bisschen an mehr Spielintelligenz, noch mehr, geisteskrank, was da auf uns wartet.
Einziger Punkt ist, bitte, 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 macht nicht denselben Fehler wie bei Pedri. Wenn ihr den
und
Gavi, oder wie meinst du?
Und ich meinte noch Ansu, Fati.
Ja, weil das Ding ist, besonders bei Pedri hat man das gemerkt,
ja,
der Junge, als er rauskam, ich schwöre es dir, er war besser als jetzt, meiner Meinung nach. Er war, natürlich vielleicht die Anfangsspiele erstmal nicht, aber so seine erste Saison, wo er komplett durchgezogen hat, wo er über 60 Spiele oder was war das gemacht hat.
Ja.
Bro, was ist das für ein Niveau gewesen? Und vor allem konstant extrem gut. Und danach, bam, Körper macht nicht mit, verletzt. Hast jede Saison 15 Spiele, 20 Spiele, 30 Spiele, die er nicht mitmachen kann. Danach hast du das bei Ansu Fati gesehen, wie gesagt. Gavi ist immer wieder raus.
Ja.
Und wenn du das jetzt bei Yamal machst, und vor allem, wenn die Jungs verletzt sind, brauchst du mehr von Yamal und deswegen gehst du mehr auf ihn, ne, dann irgendwann kann das bitter werden.
Ja.
Ich finde das geil, dass du Ousmane Dembélé mit einem eigenen Spieler so leicht ersetzen konntest.
Dann ja, wieder. Schon crazy. Das ist top, top, top. Ne? Man muss halt hoffen, dass Barcelona das grundsätzliche Konstrukt wieder gebacken bekommt,
ja,
um so einen Spieler auch dann entsprechend zu fördern und auch ihnen den Anreiz zu geben, ey, wir bauen hier mit dir was auf. Wir bleiben nochmal in der La Liga und zwar geht's um Brahim Diaz, über den wir vorhin gesprochen haben, der sich für Marokko entscheidet als Nationalität. Genau, spielt also, nicht für Spanien.
Da stand so, ich glaube, schon länger im Raum jetzt tatsächlich. Ja,
es stand ein bisschen zur Debatte. Ich glaube, der entscheidende Punkt war jetzt, dass er nicht von Spanien nominiert wurde. Er hätte nominiert werden können, wurde es nicht. Da wurden andere vorgezogen.
Wo man, ich glaube, das war, weil das bekannt war, dass er jetzt sich für Marokko entscheidet.
Ja, trotzdem versuchst, also finde ich schon sportlich, wenn du sagst, ja okay, dann gebe ich direkt auf, scheiß drauf.
Nö, aber ist ja auch eine Herzensangelegenheit. Der ist ja halt auch
Marokkaner. Nafri.
Also halb, glaube ich.
Ja.
Ich find's nicht verkehrt.
Nee, ich feier das.
Also ich finde auch gerade für Marokko sehr, sehr geil, ne?
Es weil geht grundsätzlich über so einen afrikanischen Kontinent Spieler, die in Europa echt stark sind.
Ich sag mal so, guck mal, nach so einer WM, wo sie Vierter wurden, da kommen jetzt neue Jungs auf die Idee, Fußball ernster zu nehmen. Die haben ja, Bock
sie nicht
zu
Ritter? Spielen. Sogar?
Nee, die haben noch gegen Kroatien, glaube ich, verloren.
Ja.
So hatte ich das in Erinnerung.
Okay, ja, kann gut sein, ja.
Und das Ding ist, ich denke mir halt so, vielleicht gibt es 2, 3 marokkanische Spieler, die doppelte Staatsbürgerschaft haben. So mit in Frankreich oder in Spanien. Die jetzt sagen werden, ey, weißt du was? Unser Kapitän Ashraf Hakimi, der ist da.
Amrabat,
keine Ahnung, En-Nesyri und wie sie alle heißen. Ne? Geile Spieler, die ganzen Mittelfeldspieler, die irgendwie alle 5-Star-Skiller sind.
Der von PSV, der eine, auch ja, der ja. Zentrale, der 23-Jährige.
So, und jetzt kommt noch ein Brahim Diaz. Und dann habe ich das Talent, vielleicht hier zu einer Ikone zu werden.
Ist Adli nicht Why auch not? Marokkaner?
Doch, ich glaube schon.
Ja, oder Algerien? Ja, nee.
Nee, ich glaube Marokkaner.
Ja, die haben schon, also nee, Marokko Algerien. Muss, irgendwie. Ja, aber Marokko hat schon gute Fußballer, muss man
also
sagen.
Also sowas ist halt wegweisend, ne? Und Brahim ja. Diaz auf locker halt so mitunter dann schon auf Anhieb der Beste.
Genau.
So.
Und entschieden hat sich auch, dann gehen wir zum nächsten Punkt, Can Uzun.
Ey, hab ich Applaus?
Entscheidet er sich für die Türkei zu spielen, sticht aktuell extrem heraus in der zweiten Bundesliga.
Ja, beim letzten Spieltag wieder Siegtor gemacht. Ich glaube, er alleine mit seinen Toren, die Spiele entschieden haben, ne, hat schon, keine Ahnung, 15 Punkte für Nürnberg dieses Jahr gemacht. Das ist schon echt krass. Ich glaube, der steht bei 13 Toren, der ist 18. Und er ist nicht mal Stürmer. Ja, ne? Ja. Also spielt so eine Art Schattenstürmer mäßig. Ja.
22 Spiele, 13 Tore, eine Vorlage.
Ist krank.
Ja, und ich glaube, in den letzten Spielen hat er fast immer getroffen.
Er ist wirklich verrückt. Ja, Can Uzun finde ich persönlich sehr, sehr geil. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, nach der ganzen Mesut Özil-Saga und nachdem auch so im deutschen Fußball mehr und mehr berichtet wurde, dass es hin und wieder auch rassistisch vorging. Das ist dann einfach auch ein Fakt, das ist nicht, ziehe ich mir nicht aus dem Ärmel. Es gab immer wieder irgendwelche Dokumentationen, wo dann auch beim FC Bayern davon berichtet wurde, ne, wie Spieler systematisch so ein bisschen benachteiligt wurden, sage ich mal. Da haben sich Ex-Spieler dazu geäußert. Und ich denke, das macht sich langsam bemerkbar. Ich glaube, dass Spieler wie ein Can Uzun, wenn sie dann auch so eine Alternative haben, wie eben die Türkei. Ne, also, wenn es jetzt vielleicht Guatemala wäre, Digga, da ist Fußball irrelevant, dann hättest du gesagt, nee, dann versuche ich lieber wirklich bei Deutschland durchzuziehen.
Ja, oder sowas wie so Jamaika oder so, bei England, Jamaika. Auf den. Irgendwie so.
Aber wenn du jetzt die Option hast mit deinem Buddy Kenan Yildiz, mit dem er übertrieben dick ist, ne, also es sind sehr enge Freunde, selber Jahrgang, wenn du jetzt mit ihm vielleicht für die Zukunft was aufbauen kannst, zufälligerweise ist er im selben Jahrgang mit Arda Güler und Semih Kılıçsoy vom Beşiktaş. Dann kannst du vielleicht die neue Achse dorthin. Und rein sportlich jetzt ohne Herz und so eine Sachen, der wird sich ja in der Türkei eher festsetzen können als in Deutschland.
Ja.
Natürlich wäre die Perspektive mit Jamal Musiala und Wirtz vielleicht irgendwann eine Achse zu sein, riesig. Aber wir reden hier von einem Talent, der in der zweiten Bundesliga rasiert. Der ist noch meilenweit davon entfernt, mit einem Musiala und einem Wirtz verglichen zu werden. Das also möchte ich auch, dass ihr das nicht falsch versteht. Aber in der Theorie wäre es natürlich geil gewesen.
Klar.
Ich sage, er hat das Zeug dazu, dass er innerhalb von den nächsten 3, 4 Jahren vielleicht so 35, 40 Millionen Marktwert hat. Könnte sein.
Mhm.
Aber ich sag nicht auf Anhieb wie die beiden, dass er auf einmal 80, 90, 100 Millionen ist.
So. Ich finde halt, die Vergangenheit schreckt solche Spieler wahrscheinlich auch mit unter anderem ab.
Safe.
So, das, was wir mitbekommen haben die letzten Jahre, Thema Mesut Özil etc. pp. Das sind so Punkte und Situationen, die solche Spieler dann ja auch berücksichtigen und sich vor Augen führen und sagen, okay, was ist wenn?
Bro, die Leute leider Gottes machen daraus immer so eine Riesendebatte mit, ja, hier die Dings genossen und die Ausbildung genossen und danach sich für Dings so und so entscheiden. Ey, es geht auch darum, wo das Herz schlägt, ne? Und ich sag's euch, als Deutsch-Türke selbst, das Herz schlägt beidseitig. Es geht nur darum, wo das Herz ruhiger schlägt. Und wenn ich in dem und dem Umfeld mich besser geborgen fühle und dann die sportliche Perspektive auch noch gut ist,
ja,
warum ist das verwerflich? Vor allem bei einem 18-Jährigen, der die U14, 15 oder so schon durchlaufen ist von der Türkei. Also der hat sich nicht im letzten Moment gegen Deutschland entschieden. Weißt du, was ich meine? Und auch hat die Historie, wie du gesagt hast, bewiesen, dass Deutsch-Türken nicht immer erfolgreich sind in der DFB-11. Digga, Serdar Tasci war damals ein Übertalent, als er bei Stuttgart rauskam. Der sollte der nächste Innenverteidiger sein. Hat, glaube ich, ein oder zwei deutsche Länderspiele gemacht, konnte nie wieder für die Türkei auflaufen. Karriere danach sowieso, Dings, Bach untergegangen, weißt du, war dann ein durchschnittlich guter Spieler, so mies. Mehr aber nicht.
Ludo Matthäus hat immer gesagt, Serdar Tasci.
Ja.
Serdar Tasci.
Der Punkt ist einfach so, Can Uzun hat, glaube ich, das Richtige gemacht und ich finde, man muss das auch gewissermaßen respektieren.
Yes.
Und da geht es auch nicht, dass die Seite, die das gut findet, auch immer die Rassismusdebatte aufmacht. Es geht aber auch genauso bei den Deutschen, dass sie das bitte auch nicht machen. Dass die nicht rassistisch werden, wenn sich jemand mal gegen Deutschland entscheidet. Ey, was hat denn Deutschland die letzten 10 Jahre nach Jogi Löw, was habt ihr zu bieten dann? Jetzt mal Hand aufs Herz. Jedes Turnier blamiert ihr uns. Womit kommst du angetanzt, dass du sagst, ey, weißt du was? Guck mal, wir sind das große sind wir gerade nicht.
Nein.
Digga, ihr habt Jogi Löw vom Hof gejagt. Danach sollte der Heilsbringer kommen. Reingeschissen. Nächster Heilsbringer, reingeschissen. Julian Nagelsmann, ey, seien wir mal ehrlich, keine guten Ansätze. Nee. Ich hab Angst. Ich hab Angst oder einem. Ja,
könnte schwierig werden.
So, und danach, was bietest du mir? Was du mir bietest, ist eine Nationalmannschaft, die derbe talentiert ist, die kranke Lücken hat und die vielleicht hoffen muss.
Ja.
Und vielleicht kann es gut werden.
Aber wenn wir schon beim DFB sind, machen wir weiter, denn es steht jemand Neues vor seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft.
Yes.
Und zwar ist es Jan-Niklas Beste.
Und ich hab's, das ist so geil, ich hab das vor ein paar Wochen erwähnt. Ich meinte, warum wird nicht ein Jan-Niklas Beste oder so nominiert? Der Typ hat einen linken Zauberfuß, spielt bei Heidenheim eine verrückte Saison, Spezialist bei Standards, sehr, sehr engagiert im Spiel, vorne, hinten, er hat Bock zu kicken. Das ist so ein Mentalitätsspieler.
17 Scorer in 22 Spielen in der Bundesliga.
Wow, Digga. Und das nicht bei Bayern München, Dortmund oder sonst wo.
Ja.
Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich dachte mir halt, Digga, das ist doch nur eine Frage der Zeit, gerade bei so einer Nationalmannschaft, wo die Außenverteidiger jetzt nicht eine große Stärke sind. Ne? Also, Digga, wir haben die Experimente mit David Raum und weiß ich nicht wem, haben wir alle hinter uns, glaube ich.
Ja, ärgert sich Werder Bremen wahrscheinlich, dass sie ihn immer wieder verliehen haben und dann abgegeben haben.
Ich finde es sehr, sehr geil. Ich finde es auch gut von Nagelsmann. Der hat ja auch Can Uzun kontaktiert, ne, beispielsweise. Ich finde es gut, dass er endlich so wach ist. So,
ja,
oder dass er ein Trainer ist, der seine Fühler ausstreckt, der dann gewillt ist, halt auch Pascal Groß und Co. spielen zu lassen, Andrich spielen zu lassen, ein Stach ist im Raum, ein Stiller, ne, also ja. endlich ist dieses Radar mal ein bisschen größer geworden. Weißt du, und nicht dieses, ja, wir gucken, was die Bayern zu bieten haben und dann.
Genau, also es da dürfen nicht immer nur die klassischen augenscheinlichen Spieler sein, sondern es müssen die Spieler sein, die in dein System perfekt reinpassen. Und dann sind das auch mal Spieler, die nicht scheinbar bei den Top-Teams spielen, sondern andere Positionen einnehmen und andere Mannschaften auch glücklich machen. Ich erinnere mich an so Zeiten, so Höwedes und so. Das waren jetzt auch nicht Spieler, die Mustafi so die zu den Zeiten nicht bei den Top-Top-Teams gespielt haben. Ja?
Ja.
Also, genau. Ansonsten machen wir weiter mit ein paar Verlängerungen. Ich hau mal so ein paar raus. Wir haben einmal Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli, hat verlängert. Genauso wie Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart. Und eine der wichtigsten Verlängerungen meiner Meinung nach beim FC Bayern, Mathys Tell, verlängert seinen Vertrag.
Da bin ich traurig drüber. Es gab ja Manchester United.
Gehört. Ja, ja, das verstehe ich.
Also das war einer der Spieler, wo sich Ineos tatsächlich dann festgesetzt hat. Die haben halt ausdiskutiert, okay, welche potenziellen Spieler wollen wir uns denn im Sommer anschauen? Also ja. wer soll transferiert werden? Und Mathys Tell war je nach Situation.
Auf den, der neue, gute Martial.
Boah, hör auf, Martials Namen hier in diesem Podcast zu
hey, Martial damals, ich weiß noch.
Ich kann kotzen, Digga.
Transfer, erstes Spiel, direkt Doppelpack, der war crazy.
Bruder, dachtest, Digga, Wunderkind.
Ja, ja,
dachtest Digga, du Mbappé Bruder, zurück, ne? Ja, das war ja die Diskussion damals.
Ja.
Er war ja so talentiert.
Aber?
Bro, der Typ hat keinen Bock, Fitness zu machen, ich schwöre.
Was, Bruder?
Ja. Ja, auf jeden genau. Fall, Mathys Tell hätte ein Kandidat bei vielen Topclubs sein können. Ich finde es krass, dass er immer noch sagt, ey, ich will bei den Bayern mich langfristig durchsetzen. Er
fühlt sich da wohl, ne?
Und das Heftige ist halt so, die Art und Weise, auch wie ich rede über ihn, ich sag immer noch, als würde der seit 5 Jahren irgendwie da zocken. Digga, der ist halt immer noch, was, 18, 19?
Ich glaube, 19 irgendwie so.
Aber hat in der Kürze der Zeit schon so viel Talent bewiesen und auch, ja, also das letzte Tor, was er geschossen hat, einfach Weltklasse, ne, ins lange Eck.
Ja, ja.
Also das ist schon ein sehr besonderer Spieler, meiner Meinung nach. Hoeneß,
finde ich stark.
Stuttgart, sehr geil. Hoeneß, ein Name, der auch bei den Bayern immer mal wieder so undercover fiel, ne.
Mhm.
Sein Nachname ist so ein bisschen Segen und Fluch, würde ich schon sagen.
Ja.
Weil Onkel ist das, glaube ich, ne, Uli Hoeneß. Entweder wird die Erwartungshaltung zu groß oder sie geben ihm einen Vorschuss oder so. Also so absolut neutral kann man bei dem Namen, bei den Bayern einfach, glaube ich, nicht sein.
Ich finde es einfach gut, so mach da weiter mit der Arbeit, wo du jetzt
absolut.
Bist.
Absolut.
Und das haben wir viel zu häufig, dass Trainer
zu früh.
Gute Saison, dann wechseln sie, dann erfüllen sie nicht die Erwartungen. Das sind so diese klassischen Dortmund-Trainer dann, die das werden. Oder bei Leipzig, bei Gladbach hatten wir es häufig auch. Da hast du echt Trainer, wo du sagst, ey, die sind echt gut, aber die gehen dann. Frankfurt auch, ne? Auch immer wieder.
Ich kann es aber auch nachvollziehen, ja, seien wir mal ehrlich.
Ja.
Ne? Also, wie oft hast du, dass das FC Bayern oder sonst was an dir interessiert sind, ne? Und
klar.
Dann ist die Chance vielleicht weg, dann bist du festgesetzt und dann klappt es vielleicht
so,
nie wieder.
Am Ende,
aber, seien wir mal ehrlich, wenn er sich mit Stuttgart, und die sind auf einem guten Weg, für die Champions League qualifiziert, das ist ja auch ein Mordsprojekt.
Ja.
Also, dann hast du da erstmal wieder echt gut Patte eingespielt. Du hast Spieler, mit denen du auch nochmal sehr, sehr gutes Geld generieren kannst. Mhm. Das heißt, du wirst höchstwahrscheinlich eine ordentliche Summe haben, um genau die Wunschspieler für Stuttgart einzukaufen. Und natürlich ist es auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ein Team wie Stuttgart nach über 10 Jahren oder so, also die letzte Meisterschaft war halt mit Gomez und Co. Da haben die Champions League gespielt.
Ja.
So. Dass du der Heilsbringer warst. Also du kriegst also die Anerkennung dafür und danach das Projekt nicht auf halbem Wege da zu lassen. Ich finde das schon, das an sich ist auch sehr reizend.
Ja, also
und das gilt auch für Xabi Alonso bei Leverkusen beispielsweise.
Stuttgart 90er Jahre auch Top-Team gewesen in der Bundesliga immer, ne? Also man kennt das
ja, okay.
Doch, das gefürchtete Trio ist schon bekannt.
Ja, aber mit 90er ist schon 30 Jahre her.
Ja, ja, aber also ja, trotzdem, wir sind geboren in den 90ern. So,
Bruder, da steht, dass Stuttgart in den 90ern gut war, steht irgendwo auf einer Steintafel.
Ja, okay, auf denen, die haben das reingeritzt in der Wand.
Das hat gar keine Relevanz mehr.
Auf jeden Fall.
Und Hürzeler auch geil, da ging es so ein bisschen um irgendwie Gehalt, aber auch wegen Aufstieg und so oder Ausstiegsklausel, ob sowas noch mit drin ist und so, ne?
Mhm.
Am Ende haben sie sich einigen können, was ich sehr geil finde. Übrigens eine derbe geile Saison von Pauli einfach.
Ja.
Jedes andere Team hätte viel mehr Publicity bekommen.
Yes.
Aber ja.
Den Ancelotti-Tag lass ich einfach mal raus.
Nein. Steuerbetrug. Was hat er gemacht? Daniel.
Ich glaube, das war ein Foto einer oder Foto.
Ja,
Foto
das war einer, genau.
Fotorechte
2014 oder so. Die hat er nicht versteuert, der Kollege.
Ja, 2 Jahre lang.
So, jetzt hab's.
Ja, wir kennen's doch.
Am Ende eh nicht.
Am Ende Bewährung ein bisschen Geld bezahlen. Wenn am Ende trotzdem Plus gemacht.
Wenn wir Steak und Lobster Einnahmen nicht Dings machen, Bruder, direkt hab's.
So.
Morgen bist du weg, Digga.
Zapp, zapp.
Aber ja, das dazu.
Und dann, ich hatte noch eine Statistik ausgepackt, weil wir hatten, glaube ich, im letzten Spiel oder so drüber geredet, in einem Vergleich oder vorletztes Spiel.
Mhm.
Pierre-Emerick Aubameyang bei Marseille in der Ligue 1. 37 Spiele gespielt, 23 Tore, 8 Vorlagen, also 31
ne?
Scorer, ist der absolute The Man.
Echt ein gutes junges Talent, auf jeden Fall.
Ja, Pierre-Emerick. ist er noch unter 20, oder?
Ja, nee, ich glaube, der ist jetzt schon 20.
Ah, ja, okay. Ja,
so was für die Zukunft, vielleicht für Dortmund was.
Ja.
Könnte die Stürmerprobleme lösen.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Aber ist schon geil. Also, ja. Das gibt mir auch so ein bisschen Flashback-Vibes, ne? Nur halt, dass er jetzt 84 Tempo hat und nicht 94, aber...
Ja, vielleicht wechselt Reus ja nach Marseille. So, dann hatten wir Champions League, Europa League unter der Woche. Gucken wir uns natürlich an. Sehr, sehr spannend. Wir machen erstmal Europa League, würde ich sagen.
Ja. Also erstmal Conference League, Fener hat Saint-Gilloire 3-0 weggehauen.
So, Conference okay. League, ja.
Er ist dann in Belgien, aber das wollte ich nur am Rande.
So, okay, sehr schön, herzlichen Glückwunsch dazu.
Lass mich Europa League machen, okay. Du machst Dings. Also wir hatten Atalanta gegen Sporting Lissabon 1-1, Karabakh gegen Leverkusen 2-2, die waren aber auch wirklich...
Kurz vor erster Saisonniederlage.
Ja, nee, also...
Aber er hat doch ein bisschen geschont.
Ja, aber trotzdem. Ich will einfach, dass die Niederlage da nicht ist. So, er muss aufpassen. Die Roma unter Daniele De Rossi einfach wirklich wiederbelebt. Der ist so heftig.
Hast du gesehen? Ich habe die Statistik gepostet in der Insta-Story.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Er hat jetzt, glaube ich, 13 Spiele.
Der macht mit dem Wochenende im Schnitt 3 Tore oder so.
Genau, 3 plus Tore pro Spiel. 2,5 Punkte im Schnitt seit 12, 13 Spielen jetzt. Also das ist herausragend.
Ich finde es halt
Eine Niederlage und ich glaube 2 Unentschieden nur.
Ja, und ich finde es halt krass, wenn das on the fly passiert, dass ein Team, was schlecht performt hat, plötzlich so krass performt.
Ja.
Also wenn er Anfang Saison übernimmt und Vorbereitung hat und so dann, und sich dann verbessert, ist schon heftig. Aber mitten in der Saison, krass. Was haben sie gemacht? Brighton, ein sehr gutes Team. De Zerbi, Kandidat bei so vielen Mannschaften für seinen Fußball gelobt. 4-0 weggehauen und deklassiert.
Crazy.
So. Auch mit 4 Toren Unterschied hat Liverpool seinen Job in Prag gemacht, gegen Sparta Prag. 5-1 am Ende.
Total.
Ey, Bro. Darwin Núñez. Ich liebe ihn. Ich hasse Liverpool, aber Darwin Núñez, echt so ein geiler Spieler. Ich hab's direkt im ersten Jahr auch schon gesagt. Milan 4-2 gegen Slavia Prag. Also, da hatten sie mit 2 Giganten zu tun, die Tschechen. Freiburg 1-0 gegen West Ham. Benfica 2-2 gegen Rangers, aber noch alles drin. Nein, keine Sorge, chill ein bisschen.
Wir spielen schon, aber also wir hätten gewinnen müssen, machst das 1-1 und kriegst 1,5-2 Minuten später einfach alle geschlafen, 2-1.
It is what it is. Yeah. Und Marseille 4-0 gegen das gelbe U-Boot. Okay, U-Boot macht Hupu.
Kann hat keine Hupe, ne?
Wem willst du unten anhupen, Bruder?
Fisch. Hi.
Ja,
oder Torpedo, wenn er kommt.
Oder Boop. Der ist so gestört.
Crazy. Champions League. Wir hatten Champions League die Rückspiele. Also wir haben die ersten Viertelfinalkandidaten. Paris setzt sich auswärts bei Sociedad mit 2-1 durch. Mbappé Doppelpack.
Aber setzt sich Paris durch oder Mbappé?
Mbappé setzt sich durch, der jetzt auch nicht mehr so viel Spielzeit bekommt.
Er ist einfach Bankspieler.
Er ist einfach Bank. Ich fand den Move so aber so fresh, dass er sich auch denkt, glaube ich, scheiß drauf, ich gehe eh.
Ja,
wo er Halbzeit ausgewechselt wird. Er telefoniert einfach so, schon umgezogen, oder geduscht. Er telefoniert. Achso, wir spielen noch? Ja, okay, ich komme. FC Bayern München gewinnt 3-0 gegen Lazio Rom.
Ja, also bis zum ersten Tor ging es ein bisschen hin und her. Ne? Also Immobile hatte auch eine Riesenchance.
Wir haben es ja zusammen geguckt, ja.
Bayern haben auch so ein bisschen was liegen lassen.
Aber dann...
Und danach ein Flaschenöffner, zack.
Ja, Flaschenöffner. Und der Flaschenöffner ging dann noch weiter. Das
aber ey...
Gucken wir uns gleich nochmal an.
Lässt du die Licht spielen, siehst du die Früchte.
Ja, du. Ich sag's dir so oder so, ne? Wir hätten auch Bayern-Trainer werden können. Aber naja, Man City gewinnt 3-1 gegen Kopenhagen. Wieder gekämpft, also Chapeau an Kopenhagen, feiere ich solche Teams. Aber souverän in der nächsten Runde. Und Real Madrid macht es mal wieder eng gegen ein, ja, kämpferisches Leipzig. Wie gesagt, wir haben schon über die rote Karte, die es hätte geben müssen, für Vinicius gesprochen. 1:1.
Leipzig war definitiv das bessere Team.
Ja.
Also wirklich absolut deutlich besser als Real Madrid gewesen. Und ich habe Real Madrid lange nicht mehr so schwimmen sehen. Und vor allem nicht gegen ein Team, gegen das sie favorisiert sind und dann auch noch zu Hause.
Das ist aber so häufig.
Das war krank,
Bruder. Das ist so häufig, dass Real Madrid sich so schwer tut mit so potenziellen einfachen Gegnern.
Also weißt du? Leipzig hat mir wirklich leid getan.
Ja, wir haben jetzt diese Woche haben wir Arsenal, die noch spielen gegen Porto unter anderem. Wir haben den BVB gegen Eindhoven und so weiter. Also da entscheiden sich dann die nächsten Spiele. Und dann bin ich mal gespannt. Dann wird es ja auch die Auslosung geben für die nächste Runde. Glaube ich, am Freitag oder Samstag. Wer da so aufeinandertreffen wird, das wird nochmal spannend. Genau, das war's von der Champions League Europa League. Und wir steppen rein in das Spiel, was Bex vorbereitet hat.
Ja, liebe Freunde, ich habe mir überlegt, ey, wir spielen
Schnick, Schnack, Schnuck jetzt einfach.
Schink, Schank. nee, Blind Ranking.
Ja.
Ich finde das immer sehr, sehr geil.
Ach so,
ich gebe dir eine Liste von Spielern, die du ranken darfst. Einzige Frage ist, 5 Spieler oder 7 Spieler?
Tschüss. Mir ist egal, mach 7.
Okay, wir machen den ersten mit 7. Wir nehmen U23 Spieler.
Ja.
Alle U23, das heißt, kann auch 11 sein von mir aus.
Mhm.
Also beschwer dich nicht. Und Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben. Okay?
Okay.
Das heißt, entweder aktuell oder ehemals in der Bundesliga gespielt haben.
Und dann nach Bundesliga ranken sozusagen? Also
nein.
Wie sie in der Bundesliga nein, oder nein, allgemein? Nein.
Du rankst die jetzt.
Okay.
Du rankst die Spieler jetzt.
Gut.
So. Logischerweise Blind Ranking, Leute, heißt, ich sag ihm nicht, welche Spieler da noch kommen.
Ja.
Du musst die Platzierung jetzt schon 1 festlegen. 7. Genau.
Okay, bei dem ersten 1 bis 7, U23. Yalla.
Yalla. Erster Spieler. Xavi Simons.
U23 Spieler. Oh. Setz ich auf. Sind das alles aktive oder kommen auch?
Alles aktive Spieler.
Okay.
Aber nicht aktiv in der Bundesliga.
Ignoriere
den Bundesliga-Aspekt.
Okay.
Das ist nur für mich. Ich gebe dir eine Liste an Spielern.
Dann 4.
Okay. Zweiter Spieler. Onana von Everton. Amadou Onana.
7.
Also Deutschland-Erfahrung, ne? Nicht
Bundesliga,
zweite Bundesliga.
7.
Okay, krass. Dann haben wir Josko Gvardiol.
5.
Okay, ich schreibe ganz kurz mit.
Ja.
Dann haben wir so. Ja, dann haben wir tatsächlich Alphonso Davies.
Ich habe 4, 5, 7. Ich packe ihn auf die 6.
Oh, krass. Ich find's bei Dings Davies so krass, dass viele ihn so mittlerweile tiefer ranken als.
Ja, gut, ist halt verletzungsbedingt
ja, klar. Raus,
davor nicht so gut
gewesen. Nächster Spieler, Joshua Zirkzee.
3. Du Wichser.
Ja, der nächste Spieler ist tatsächlich der gute alte Florian Wirtz.
1.
Ja, viel, viel höher geht's auch nicht. Also, ich habe jetzt.
Ja, es kann ein Spieler genannt werden, wo ich sage, ja, oder zwei. Wo
aber ich selbst da sage ich, Wirtz der Beste. Mit Deutschland-Erfahrung.
Ja.
Ja, und der letzte ist dann Amin Adli.
Ja, dann ist Adli auf 2 jetzt leider nur. Was heißt leider nur, also?
Also, deine Liste. Habe ich
1, aber 2, ich 3? Hatte, okay, guck mal, deswegen habe ich 1, ja, ich hatte das irgendwie, bei den U23 hatte ich das verplant, dass die auch Deutschland-Erfahrung haben.
Ja.
Weil ich dachte, da kommen jetzt europaweit
alle. Nee, also, Platz 1, Wirtz, 2, Adli, 3, Zirkzee. Dann Simons auf 4, Gvardiol auf 5, Davies auf 6 und 7, Onana.
Ja. Also ich fand so bis die letzten 3.
Du hast zu schnell die letzten Plätze vergeben. Du musst immer was offen lassen.
Ja, aber irgendwie auch nicht. Aber ja. Ja, Simons hätte ich sonst nämlich auf 2 gepackt, normalerweise. weil ich dachte, wie gesagt, dass ganz alle U23 europaweit drankommen können.
Ja, ich check.
Nun ja, check. Wir machen weiter.
Ja, warte, ich habe noch ein zweites.
Ja.
Achso, gut, ja. Genau.
Auch 1 bis 7?
Wie du magst. Ich kann auch reduzieren.
Nö, nee, passt.
1 bis 7, okay.
Ist glaube ich, schwieriger, da perfekt zu liegen.
Ja, tatsächlich. Diesmal geht es um Stürmer. Okay? Mhm. Es geht um Mittelstürmer, explizit. Also jetzt keine Außen, keine so und so. Natürlich, der ein oder andere könnte theoretisch außen spielen. Aber
hauptsächlich Mittelstürmer.
Genau, lassen wir beiseite. Spieler Nummer 1 ist Rasmus Højlund. 1 bis 7.
Aber sind die jetzt allgemein Mittelstürmer Europas aktuell?
Alles aktuelle Spieler.
1 bis 7. Ich pack Højlund. Oh, viel Potenzial, ist auch stark. Jetzt wieder verletzt. 5 oder 6. Nehmen wir mal die 5.
Okay. Nächster Spieler, Gonzalo Ramos.
7.
Du hast ihn so doll, ne?
Nein, ich hasse ihn nicht.
Weil er weggegangen ist.
Ja, es war zu früh, meiner Meinung nach.
Okay. Ja, ich verstehe. Ollie Watkins
ist wahrscheinlich, ja, kratzt er an der Top 3. Ich weiß ja nicht, was kommt, aber es ist dann die 4.
Okay. Darwin Núñez, der zwar auch auf dem Flügel spielt, aber als Mittelstürmer gilt.
Als 3.
Aber da ist so eine Sache, ist Ollie Watkins aktuell nicht besser? Aber es,
ja,
ist,
kann ist man diskutieren. Schon, aber
kann man diskutieren auf jeden
ist
Fall.
Ist auch Benfica-Spieler gewesen.
Ja. dann haben wir Hurricane.
1.
Ja. Ja, nee. Nächster Spieler, Dusan Vlahovic.
Würde ich auf die Performance-Liste auf 2 packen.
Finde ich geil, weil ich persönlich feiere ihn Todes. Wir haben jetzt Platz 1, 2, 3, 4, 5. Genau.
Da kommt wer. 6
wäre dann Viktor Gyökeres.
Ja, okay.
Wo ich sage, Leute, habt den Typen bitte auf eurem Radar.
Kommt nochmal später dran.
Ein 1,87 großer Topstürmer gerade in Portugal. Nachdem er einfach mal vor irgendwie gefühlt 4 Jahren bei Pauli verleiht war.
Also der ist auch crazy, ne?
Auf random ass, Digga. Sehr, sehr geiler Spieler auf jeden Fall. Hat 23 Spiele, 19 Tore, 8 Assists. Also, Masalaikum.
Der, überleg mal, der war bei Brighton, dann ist er zu Pauli ausgeliehen worden, Swansea, Coventry City ausgeliehen, dann haben sie ihn gekauft und von Coventry City jetzt zu Sporting Lissabon und da rasiert er.
Ist schon crazy. Aber ja, das war's von meinem Spielchen. Ich finde, also,
ja, ist nice.
Ich finde, den ersten hast du ein bisschen verkackt.
Ja, ja.
Den zweiten hast du echt gut gemacht.
Safe. Nein, ersten habe ich auf jeden Fall verkackt.
Dann jumpen wir ins Hauptthema, Rummel. du hast vorbereitet die Premier League und Bundesliga, die Juwelen der Bundesliga.
Ja, ja, genau. Also. Wir gucken uns die Premier League und die Bundesliga heute mal im Detail an. Was ist da passiert? Wie ist der Stand der Dinge? Und ich würde sagen, genau, wir gucken uns als erstes die Premier League an. Denn wir hatten so ein unfassbar geiles Spiel auch in der Premier League diesen Spieltag, dass ich der Meinung bin, wir sollten uns das mal genauer angucken. Grundsätzlich vielleicht erstmal die Spiele, die wir hatten. Manchester United gewinnt zu Hause 2-0 gegen Everton.
Digga, Garnacho 2 Elfer rausgeholt, hätte fast einen dritten rausgeholt, wo so ein Handspiel noch reklamiert wurde.
Ja, bei Comunio hatte kurz 7-8, fast 8er Bewertungen, habe ich noch gesehen, 2 Großchancen und dann am Ende 7-3 Bewertungen.
Ja, den ersten hat Bruno gemacht, den zweiten haben sie Marcus Rashford überlassen. Ja. André Onana, wieder Clean Sheet, er hat 8 Clean Sheets, damit der zweitbeste der Liga.
Ja.
Also Wahnsinn, auch wieder ein gutes Spiel gemacht.
Wolverhampton gewinnt 2-1 gegen Fulham. Crystal
sehr,
Palace
sehr
1-1 nur gegen Luton. Luton hat sich unten richtig rausgekämpft, ne, muss man sagen. Bournemouth gegen Sheffield 2-2. Arsenal, Kai Havertz ist kein Flop-Transfer mehr. Würde jeder Arsenal-Fan.
Er ist sogar ein guter Transfer.
Ja.
Aber das zeigt einfach so die Historie. Die Leute chillen nicht, Digga. Entspannt euch doch einfach mal. Digga, bei Darwin Núñez, bei keine Ahnung wem, nach einem Jahr, also wenn du nicht innerhalb von den ersten 3 Monaten, wenn du für mehr als 40 Millionen geholt hast, wenn du nicht in 3 Monaten komplett zersägst, bist du ein Opfer. So.
Ja.
Also chillt doch mal, entspannt euch mal. Also Kai Havertz, der beste Beweis jetzt auch noch. Darwin Núñez, wie gesagt.
Absolut.
Sehr, sehr geil. Hast du das, den Patzer vom Keeper gesehen?
Ramsdale durfte wieder ran. Ich hab's ja auch gepostet. Er durfte mal seit langem wieder ran und hat das 1:1 verschuldet.
Ich check aber nicht, warum die so Bedarf gesehen hatten, Ramsdale zu ersetzen. Also bei aller Liebe, so ein Eigenprodukt, was sich wirklich danach hinten raus entwickelt hat, der so Leadership mitbringt, ne? Vocal ist, der redet. Ich habe es nicht verstanden, warum die den so schnell abgesägt haben. Und ich gebe dir noch einen anderen Spieler als Beispiel. Emil Smith Rowe von Nummer 10 auf abgesägt innerhalb von einem Jahr.
Ja.
Also kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass da so geisteskrank unmoralische Sachen noch gemacht werden.
Am Ende des Tages sind es Entscheidungen von großen Trainern oder guten Trainern häufig.
Dass ja, aber wenn Raya gut wäre, würde ich sagen, ja. Oder wenn,
aber Raya ist fußballerisch besser einfach.
Ja, aber das shit. Aber er hat die meisten Fehler.
Aber Ramsdale hatte davor auch die meisten Fehler.
Ja, und jetzt hast du trotzdem mit meisten Fehler ersetzt.
Ja, und dann gibst du den mit den ursprünglich meisten Fehlern die Chance und er macht
also
wieder
Bei Smith Rowe lasse ich mich gerne darauf ein, dass die Konkurrenz besser ist.
Ja, aber er kann einfach nicht anknüpfen seit Verletzung.
Weiß nicht, also das ist schon krass. Dann haben wir noch ein Topspiel zwischen 2 Teams, die sich um den Champions-League-Platz streiten.
Mhm. Aston Villa gegen Tottenham, genau. Da gab es eine Deklassierung.
Villa zu Hause unterliegt 4:0 gegen Tottenham.
Son herausragend, glaube ich, auch zwei Vorlagen oder
so. Also geisteskrank. Sie haben auch tatsächlich noch ein Spiel weniger und könnten damit, glaube ich, vorbeiziehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, das dazu West Ham gegen Burnley hat sich echt sehr schwer getan, West Ham zu Hause.
Hast du das 1-0 gesehen von Burnley?
Mm-mm.
Von Fofana, der bei Union war.
Ja.
Digga, aus so 20 Metern einfach Vollspann abgezogen.
Voll krass, ne?
Bam, in Knick, aber so richtig reingeklatscht.
Ich habe halt gesehen, die lagen halt 1-0 hinten, kamen ran, danach 2-1 hinten. Und dann
nee, 2-0. Es stand 2-0. Es stand 2-0 für Burnley.
Wow.
Und dann kam West Ham.
Stimmt.
Weil West Ham hatte bis zur 44. oder so, oder erste Halbzeit, glaube ich, nicht einen Schuss aufs Tor.
Das ist krass. Aber Burnley hilft sich damit auch nicht. Also es ist zwar eine geile Leistung, gegen West Ham einen Punkt mitzunehmen.
Ja,
ist
ärgerlich, ne? 2-0 auswärts zu führen und dann nur einen Punkt mitzunehmen. Brighton gewinnt 1-0 gegen Nottingham Forest. Hier auch wieder Spieler des Spiels war Pascal Groß.
Er spielt so groß häufig auf, ne?
Ja. Unfassbar, was er macht. Und dann hatten wir das Topspiel. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Klopp gegen Guardiola. Das wahrscheinlich letzte Mal.
Bruder, das ist so ein
in der Konstellation,
ne?
Liverpool gegen Manchester City. Und ich glaube, besser hättest du es nicht das letzte Mal machen können.
Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein besseres 1-1 gesehen habe.
Das war geisteskrank gut.
Also wirklich, das war
erste Halbzeit.
Du hattest so keine 30 Sekunden, wo du mal durchschnaufen konntest.
Das war Intensität. Sein Vater.
Du denkst, ah, okay, jetzt hat Liverpool mal einen Spielaufbau, ne, so mit der Innenverteidigung. Denkst, ah, okay, mal kurz runterkommen. Zack, Haaland kommt auf Van Dijk angerannt, von hinten, er hat ihn nicht gesehen, Ballbesitz, zack, die Person, was du machst. Denkst, Junge, man kann nicht mal einen Spielaufbau machen.
Ja.
So, was ist denn hier los, Digga?
Mal, was habt ihr für Lungen auf einmal?
Krank.
Sehr, sehr stark, genau. City geht mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit und dann gibt's einen Elfmeter. Zum 1:1 von McAllister. Dann gibt es unzählige Chancen von einem Luis Diaz.
Diaz,
Wahnsinn,
ne?
Was, und Genie.
Der hat sich so alle 10 Minuten nochmal gesteigert. Am Anfang, er hat so 25 Minuten hatte gebraucht fürs Spiel.
Ja.
Weil der war echt nicht gut am
Anfang. Erste Halbzeit war schwach.
Der hatte einen so einen geilen Schuss aus der zweiten Reihe.
Ja.
Der links vorbeiging. Und danach aber, Bro.
Junge, ganz kurz,
was,
ne?
Für Dribblings.
Luis Diaz hat Kyle Walker dumm gespielt. Was der mit dem gemacht hat,
der
Walker
hat
sich zwischenzeitlich auf den Boden gelegt und überlegt, mache ich jetzt Verletzung und ich will raus oder scheiß drauf, ich muss das durchziehen. Er hat durchgezogen, wurde dann nochmal dumm gespielt.
Oder? Ich schwöre.
Und dann ging es mir also crazy. Aber er hätte mindestens ein Tor machen müssen, meiner Meinung nach. War, glaube ich, 2-3 Mal sehr frei vom Tor. In ein, zwei Situationen nicht einfach. Das sind so schnelle Situationen, wo du direkt den richtigen...
Sind wir uns einig, dass Liverpool das bessere Team war? Gerade in der zweiten Halbzeit?
Gerade in der zweiten, ja.
Okay.
Definitiv.
Also es gab auch noch ein, zwei strittige Situationen, wo man hätte einen Elfmeter geben können.
Müssen.
Ja.
Ja, Junge...
Okay, an welche kickst, Situation?
Du kickst ihn mit offener Sohle an den Brustkorb und du triffst davor leicht nur den Ball und du willst mir erzählen, ja, er hat ja Ball gespielt, der Fuß hat da nichts zu suchen.
Aber hat er Ball gespielt?
Ja, für mich auch nicht richtig Ball gespielt. So. Nur weil der ein bisschen berührt, ist es für mich, also es ist ein absoluter Elfmeter. Glasklarer Elfmeter.
Also kann mir Jux sein, weil ich habe ihn bei Comunio auf, dass das nicht gegeben wurde.
Ach so, ja.
Sonst hätte ich Minuspunkte. Nee, aber unabhängig davon, Kevin De Bruyne frühzeitig ausgewechselt,
auch sauer.
Irgendwo Richtung 60. oder so war das, glaube ich, zu Recht sauer. Ganz ehrlich, seit Wochen schon zu den Kollegen schon, der ist schon seit einem Monat fit, du lässt ständig andere spielen, ne, was ja auch kein Problem ist, weil du trustest ja dem Big Picture, ne, du willst ja einen Marathon laufen, kein Sprint. Und
gefühlt wurde Liverpool noch stärker dadurch, ne? Weil du nimmst einen Spieler
vom Platz. 69. war er raus.
Du nimmst Spieler vom Platz, der auch Spieler zieht, der Spieler dazu bringt, nicht diese 2, 3, 4 Schritte weiter vorne zu stehen.
Bro, er hat auch den Assist gemacht auf Stones.
Er
hatte diese eine Situation, wo er im Konter auf Haaland durchgesteckt hat, der im 1 gegen 1 dann irgendwie 30 Meter mit Van Dijk gelaufen ist. Ja. Also manchmal ist es wirklich dann nur ein Moment, wo du De Bruyne brauchst.
Ich finde, Klopp hat in diesem Spiel bewiesen, dass er vermeintlich der beste deutsche Trainer der letzten 20, 30 Jahre ist, definitiv, meiner Meinung nach.
Oh.
Weil was Jürgen Klopp schafft, zu spielen mit Spielern, wo du sagst, ich sag nur die Viererkette, er spielt mit einem Joe Gomez, der verpönt wird, viel, auf Außen. Conor Bradley, gefühlt 4 Spiele gemacht in seiner Karriere.
Ja, aber geisteskrank.
Und Kwanzaa in der Innenverteidigung.
Jarrell Kwanzaa.
Und du stellst dann nur einen Van Dijk hin und das Konstrukt hält mehr als gut. Das ist ein
Keller
Erling Haaland. Was hat der? Ein Schuss? Und nicht mal aufs Tor oder so?
Nein, er hatte
ein Schuss aufs Tor. Hatte er in dem gesamten Spiel. Und hast einen Kelleher noch den zweiten oder dritten Torwart.
Der war geisteskrank.
Ja, Wahnsinn. Das ist, glaube ich, auch viel Motivation, Mentalität, Wille. Was er Spielern mitgibt, das ist herausragend. Das finde ich, gibt es so in der
Form. Oder keine Frage, keine Frage. Aber ein guter Trainer wird halt an Titel bemessen. Sorry.
Ja, hat er doch
gewonnen. Ich liebe Jürgen Klopp persönlich. Er ist einer meiner vielleicht 3 Lieblingstrainer, so. Weißt du?
Ja.
Also, gar keine Frage, dass er der beste deutsche Trainer der letzten 10 Jahre ist. Aber Digga, du kannst nicht gegen einen Jupp Heynckes oder sonst was Dings machen. Da ist einfach, geht nicht. Du hast nicht diese Liverpool absolute,
sehe ich anders.
Na, Digga, weiß
ich nicht. Anders.
Also man darf auch nicht so tun, als ob die Spieler, die auf dem Platz stehen, schlecht sind oder so. Ne? Also Wataru Endo hat über die ganze Saison hinweg bewiesen, dass er ein guter Kicker ist. Er genau der Typ Stabilisator ist, den sie brauchten. McAllister braucht man gar nicht reden. Ein Dominik Szoboszlai, der endlich fit ist, braucht man gar nicht reden. Harvey Elliott sollte langsam auf der Riege von wirklich Top-Talenten angekommen sein. Wenn er sich nicht 2-mal hart verletzt hätte, wäre er da schon längst. Mhm. Würden wir in ganz anderen Tönen sprechen. Darwin Núñez haben wir vorhin angesprochen. Luis Diaz haben wir angesprochen. Auf der Bank waren Andrew Robertson. Das heißt, Joe Gomez war hier bevorzugt.
Ja, ja.
Er hatte Material, um Andrew Robertson zu spielen. Das heißt, das ist eine Trainerentscheidung. Es ist nicht so der musste auf Krampf mit Joe Gomez spielen und deswegen. Nein, das war ein taktisches Vorgehen. Mohamed Salah wurde eingewechselt, Cody Gakpo wurde eingewechselt. Also es ist nicht so, als ob er mit Gurken jetzt gegen die spielt. Und auf der anderen Seite wurde ein Stefan Ortega, ein Kovacic und Jeremy Doku eingewechselt. Mhm. Also wenn du dir die Form von den Spielern anschaust, ist jetzt auch nicht so, als ob Pep da mit einer Entourage kam, die so, so viel besser ist. Natürlich die Kaderbreite, wenn du dann den 14., 15., 16. Mann gehen würdest, würde ich dir recht geben. Aber rein die Spieler, die gekickt haben, Digga, ist Pi mal Daumen auf Augenhöhe. Auf dem Papier ist natürlich City weltweit die beste Mannschaft. Aber es ist nicht so, als ob das so, weißt du?
Ja, ich finde, auf dem Papier ist es schon, du hast City deutlich stärker aufgestellt.
Ja, sag ich ja. Auf dem Papier ist City die beste Mannschaft der Welt. Es ist nicht so hardcore, der große Unterschied. Und du vergisst, dass Liverpool zu Hause gespielt hat. Also, das sind nur Faktoren, um ein bisschen Kontext zu geben, dass... Das war jetzt kein absolutes Hexenwerk, dass du gegen City auch mal die dominante Mannschaft bist. Pep kann auch nicht jedes
Spiel. In der Konstellation finde ich schon. Ich finde es schon.
Ich sag ja, die Konstellation ist nicht schlecht. Also der einzige Outlier, der hier gespielt hat, ist Kwanzaa, weil halt Matip und Konate verletzt sind. Joe Gomez, meiner Meinung nach, kannst du nicht zählen, weil Robertson ist fit. Das war einfach, er hat ihn präferiert. Und der Rest ist da. Ich
finde, doch, kannst du schon zählen. Bradley kannst du auch zählen, meiner Meinung nach. Einfach Erfahrungswerte. So, das zählt halt auch rein. Und Endo, natürlich, der performt überdurchschnittlich gut. Endo, einer der Top-Transfers, die Klopp getätigt hat. Aber am Ende des Tages so sprechen wir darüber, dass Akanji der Stammspieler ist bei City. Seit letztem Jahr schon. Vermeintlich hier der schlechteste Spieler auf dem Platz war bei City. So. Und danach ist es dann eher ein Stones eventuell, der getroffen hat. Egal, wir gucken uns die Tabellenkonstellation an, denn es ist einfach unfassbar spannend oben. Arsenal ist erster Platz. 64 Punkte plus 46 Tordifferenz. Dahinter mit 64 Punkten ist der erste FC Liverpool.
Auch mit 64. FC Liverpool 04.
64 Punkte, 9 plus 39 Tordifferenz. Man City mit 63 Punkten auf Platz 3 und dann kommt Aston Villa mit 55 auf der 4. Tottenham 53 auf 5 und Man United mit 47 auf der 6.
Das wird nichts mehr, Digga.
Und Man United und West Ham herausragend eure Tordifferenz.
Ja, so stabil.
0
ja.
Und minus 4.
Guck mal, zähl mal die Verteidigung auf die besten. 1, 2, 3, viertbeste Verteidigung der Liga. Das ist das, was ich sehe.
Ja, ich sehe das nicht.
Viertbeste Verteidigung. United hat die viertbeste Verteidigung der verdammten Liga. Und ich muss mir hier was von Tordifferenz anhören.
Ja.
Zur Seite mit dir.
Wieso?
Mit deinem ersten FC Liverpool.
Erster FC Liverpool. Safe.
Eintracht Tottenham.
Wir gehen rüber in die Bundesliga.
Jalla.
Wir fangen an in der zweiten.
Na, was hatten wir da?
Nur der HSV. Ja,
Hamburger SV macht es wie immer. Sie verkacken den Aufstieg. Was ist passiert? Nix ist passiert. 2-0 verloren. Warum? Nein, Moritz Seier wurde eingewechselt für den Verletzten. Ich weiß nicht, war das Katterbach?
Katterbach.
Ist reingekommen, hat 37 Minuten gespielt und sich in dieser Zeit eine gelb-rote abgeholt. Hat er gut gemacht. Was ist passiert? Fortuna war viel dominanter, viel präsenter. Es war ein Freitagabendspiel, wo ich mir denke, Digga, ey, das sind genau die Spiele, die Highlight-Spiele sein sollen. Da sollst du motiviert sein. Fortuna ist im Aufstiegsrennen. Das ist das dritte Spiel von Baumgart gewesen. Er hat einen Sieg, zwei Niederlagen. Zuletzt gegen, was war das, Elversberg? Nee, gegen Osnabrück verloren. Oh, Digga, krieg ich wieder so einen Hals. Absolut scheiße einfach. Also wirklich, Digga, wenn ihr das dieses Jahr auch nicht macht, dann macht es gar nicht, Digga. Dann lasst es gut sein. Dann könnt ihr auch einfach Dings machen, die, weiß ich nicht, das Gehaltsgefüge auf den Kopf stellen, die Trainer vielleicht nicht so nach Namen holen. Digga, lass einfach eine Zweitligamannschaft sein und gucken, wie St. Pauli...
Neuen Rekord aufstellen.
Ja, Digga. Lass die meisten Zweitligapunkte holen aller Zeiten. Ja, geil,
und, super. Und die Mannschaft, die am häufigsten hintereinander Relegation geschafft hat.
Ach, Digga, ist einfach... es ist nicht mal mehr zum Lachen oder zum Weinen. Es ist einfach scheiße, Digga. Was anderes ist es nicht.
Scheiße.
Also gar kein Dings an Düsseldorfs Top-Mannschaft. Gar keine Frage, aber ja. Digga, hab mal ein bisschen Stolz.
Braunschweig.
Danach hat Dings Baumgart ein Interview geführt und hat das so auf sich genommen, ne? So, das ist ja meine Verantwortung, dass die Jungs so ein bisschen besser Dings zu machen und so. Aber Digga, scheiß mal drauf. Naja, Braunschweig unterliegt gegen Rostock zu Hause 1-0. Schalke 3-3 gegen Paderborn.
Ja, crazy.
Crazy. Also Tore können sie langsam schießen.
Ja.
Also da habe ich kein Dings mehr, aber es ist wirklich immer die Verteidigung. die Verteidigung ist nicht gemacht, um eine Fünferkette zu spielen, ist nicht optimal aufgestellt für eine Viererkette. Da fehlt es auch so ein bisschen an Tempo und Spielaufbau ist absolut schlecht, ne? Von hinten raus. Und das sind halt so die wichtigsten Punkte, die man langsam unter Kontrolle bringen muss. Kiel 1-0 gegen Karlsruhe, Wien, Wiesbaden 1-1 gegen Hannover, Magdeburg gegen Nürnberg 1-0 für Nürnberg, das war das, was ich vorhin angesprochen habe mit Jan Usen, Siegtreffer. St. Pauli 2-0 gegen Hertha, Kaiserslautern 3-2 gegen Osnabrück und Fürth wird vorgeführt.
Wow.
1-4 zu Hause gegen Elversberg. Elversberg wirklich eine erstaunlich gute Mannschaft. Sind jetzt auch so Pi mal Daumen auf Augenhöhe. Ich glaube 39, 37 Punkte irgendwie mit Fürth, ne? Also irgendwie so, ich habe es jetzt gerade vor mir.
Ja. Nee, 35 und Fürth hat 38.
Ja, genau.
Tabellensituation, 51 Punkte St. Pauli, die 5 Punkte vor Kiel sind, die 46 haben und 10 Punkte vor dem HSV,
Alter,
die 41
Schwede,
Punkte haben. Fortuna Düsseldorf folgt dem HSV mit 40 Punkten, dahinter Hannover mit 39 Punkten, Paderborn mit 39, Fürth auf 7 mit 38 und dann kommt Nürnberg auf der 8 mit 36, die 5 Punkte auf dem HSV haben. Man muss halt sagen, es ist halt mehr als bitter, auch aus Hamburger Sicht, weil Hannover, ich glaube, jetzt Back-to-Back nicht gewonnen, Paderborn Back-to-Back nicht gewonnen, Fürth Back-to-Back nicht gewonnen. Also das sind so die Verfolger, bis auf Düsseldorf jetzt im direkten Duell gegen HSV. Die haben alle gepatzt davor und Kiel auch die Woche davor gepatzt. Du hättest gut und gerne einfach jetzt mit 47 Punkten auf Platz 2 und irgendwie, keine Ahnung, 8 Punkten Vorsprung auf dem vierten Platz da
oder Walla,
schon sehr, sehr gut dastehen können.
Ehrlich, spar dir deine Mühe, Digga.
Nee.
Also es ist, Bruder, hätte. Jedes Jahr ist hätte, Digga.
Hätte.
Nein, ernsthaft, ja, die hätten so machen können, die hätten das. Ja, machen sie aber nicht. Seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, wenn du dir die Abstiegsphase nochmal anschaust. Haben ja Dings auf Biegen und Brechen damals mit kühne Millionen noch den Abstieg Jahr für Jahr verhindert. Digga, lass einfach mal.
Lass mal.
So, die Mannschaft hat so eine Drecksmentalität entwickelt, die können einfach nicht mehr.
Wir gehen in die Bundesliga. Und da hatten wir aber richtig Alarm. Am Freitagabend gewinnt VfB Stuttgart mit 2-0 gegen Union Berlin, die nach 69 Minuten in Unterzahl waren. Führich und Girassi treffen. Augsburg-Heidenheim 1-0 gewinnt Augsburg. Sehr wichtiger Sieg für die Augsburger. Dann hatten wir Leipzig 2-0 zu Hause gegen Darmstadt. Ein Pflichtsieg meiner Meinung nach. Dann hatten wir das Derby. Das Rhein-Derby, glaube ich, Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln 3-3.
Ja.
Da war auch ein richtiger Schlagabtausch. Ja. Werder Bremen unterliegt in Überzahl Borussia Dortmund mit 1-2. Jadon Sancho getroffen.
Ja, wird auch langsam Zeit, ne?
Ja.
Also gibt's nichts mit Samthandschuhen.
Er ist ein Menü-Fan, er hasst ihn.
Nein, ich will doch, dass er gut performt, kriege ich mehr Geld.
Ja,
aber macht er nicht. Der Dulli.
Komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen übrigens. Borussia Bochum wollte ich gerade sagen, VfL Bochum gegen Freiburg 1-2. Dann die nächsten roten Karten im Spiel Frankfurt-Hoffenheim. Zweimal fliegt bei Hoffenheim jemand vom Platz. 3-1 gewinnt Frankfurt. Götze, Tor und Vorlage. Sehr, sehr gut gespielt.
John Brooks war das, glaube ich. Tor und dann rot.
Tor bekommen. Und dann glatt rot Notbremse.
Digga, Wahnsinn.
Muss aber sagen, Frankfurt wieder auf einem guten Weg nach Europa. Und Leverkusen setzt die Serie fort mit einem 2-0 in Überzahl gegen VfL Wolfsburg. Ja, Torschützen waren Teller und Schütz.
Da war den zweiten habe ich gar nicht mehr vor mir, ehrlich gesagt. Wirtz war das doch.
Ja. Teller und Wirtz. Grimaldo wieder mit einer Vorlage.
Nathan Teller auch, der war underrated. Einfach, der kommt rein, Digga, als wäre die ganze Zeit Stamm.
Ja,
er spielt so.
Und das Lustige ist, ich glaube, in diesem Jahr hat noch kein nomineller Stürmer bei Leverkusen ein Tor gemacht.
Ja, kommt Schick nicht?
Nein.
Wild.
Keiner. Also Boniface, Schick, Hložek und dann haben sie doch noch irgendjemand. Iglesias.
Borja. Ja, und dann hatten wir noch ein Ergebnis.
Ja. Wo? Ach ja.
Oh. Kann man mal vergessen.
Ja, kann man mal vergessen. Der FC Bayern München deklassiert Mainz 05 mit 8-1. Und wir haben einen Riesenspaß. Und für mich gibt es so, ich glaube, 2 oder 3 Gewinner an diesem Abend. Ich würde sagen 4. Für mich gibt es 4 Spieler, die herausgestochen haben, die ich einmal nennen will. Es ist für mich Jamal Musiala, der wieder gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt, meiner Meinung nach. Richtig starkes Spiel gemacht, auch getroffen. Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition.
Geistes.
Extrem herausragend gespielt. Ich habe auch einen Kommentar gelesen von irgendeinem, aus der Branche, der gesagt hat, Kimmich mit seinen fußballerischen Qualitäten als Rechtsverteidiger ist eigentlich wie ein Cheatcode, theoretisch. Weil der Typ kann halt ein Spiel komplett lesen, aufbauen und das als Außenverteidiger herausragend.
Bruder, er ist einfach Reinkarnation so mäßig von Philipp Lahm, ja, wenn er das mal wirklich appreciaten würde, und dann, Rechtsverteidiger zu spielen.
Ja, und dann das Spiel, das beste Spiel für den FC Bayern wahrscheinlich in seiner Karriere.
Leon
Goretzka, Doppelpack. Richtig stark gespielt und the man himself. Und keiner hat uns geglaubt. Und jeder redet über einen Erling Haaland, der in seiner ersten Saison den All-Time-Record in der Premier League wegfetzt. Und wir sind auf dem besten Wege bei einem Harry Kane, der schon wieder 5 Scorer in einem Spiel macht. 3 Tore, 2 Vorlagen.
Ja, eine Vorlage.
Okay, eine wurde dann nicht gezählt. 3 Tore, 1 Vorlage. Und schraubt sein Torkonto auf 30 Tore hoch. Und hat jetzt noch 9 Spiele, um 12 Tore zu schießen, um den Rekord zu brechen und nicht einzustellen. Von einem Robert Lewandowski.
Ja, Bro, es wird niemanden jucken, das ist das Problem. Die Leute werden sagen, bodenlos. Yeah, scheiß Saison, fertig. So, weißt du? Und die werden seine Tore schmälern, die werden sagen, die waren nicht von großer Relevanz, weil er hat eh nichts gebracht. Oder das kam bei einem 6-0, das kam bei einem 5-0, bei einem 8-1 hat er 3 Tore gemacht. Digga, als ob Lewandowski, wie soll denn Lewandowski die Punkte sammeln? Die Tore. War doch auch bei 4-0, 5-0.
War auch ein Cheat-Team. So. War ja noch einfacher dann, du, gefühlt.
Es geht einfach darum.
Ja, jetzt 36 Scorer.
Wir haben gerade 2 historische Sachen in der Bundesliga. Das ist zum einen eben die Invincible Season von Leverkusen und zum anderen der Tore-Rekord, der von Harry Kane gejagt wird. Und da muss man dann sagen, okay, das eine sollte ja das andere nicht überschatten. Natürlich ist die Teamleistung über eine ganze Saison hinweg nicht zu verlieren größer. Auf der anderen Seite, wenn ein Spieler im ersten Jahr den Rekord, den Allzeitrekord, der gerade frisch nochmal aktualisiert wurde von dem Lewandowski, bricht, dann sollte das auch schon ein bisschen Publicity genießen. Ob man die Bayern mag oder nicht, ob man Harry Kane mag oder nicht. Es ist ein grandioser Spieler, der auch sehr, sehr viel touchiert, ne, von dem, was bei den Bayern schief lief bislang.
Ja.
Ne, und ja, wer weiß, vielleicht ist das 8-1 sogar ein Schritt in die richtige Richtung. Die Meisterschaft sollte mathematisch betrachtet noch nicht vom Tisch sein, es wird aber extrem schwer. Also Leverkusen müsste schon 3-4 Mal in den nächsten 9 Spielen verlieren und die Bayern müssen halt wirklich keine Punkte liegen lassen, aber unabhängig davon, 10 Punkte bei noch 27 zu holenden Punkten ist dann vielleicht zu groß, die Differenz. Man muss ja aber auch sagen, fairerweise noch ein Zusatz.
Ja.
Die Bayern haben 73 Tore geschossen in 25 Spielen. Das ist ein Schnitt von 2,95 oder so. Also da muss man mal drauf klarkommen, ne? Das ist schon eine echt überragende Leistung eigentlich. Das Problem ist ja wirklich die Defensive, die halt bei 29 Gegentoren ist, was auch nicht absolut schlimm ist. Sie haben halt nur schlecht einige Punkte liegen lassen. So, dann sehe es auch gar nicht so dramatisch aus, muss ich fairerweise sagen.
Weißt du, was lustig ist? Wir haben jetzt schon den drittbesten Torschützen in der Bundesliga mit Openda mit 17 Toren. Der wäre jetzt schon Torschützenkönig gewesen, wenn man das Vorjahr sich anschaut.
Das ist krank, ne?
Also wir haben ging ja nix. In der Offensive haben wir einen riesigen Schritt nach vorne gemacht in der Bundesliga. Das sollte man auch mal irgendwie zu schätzen wissen. Wir haben Offensivfußball ist in der Bundesliga vom letzten auf dieses Jahr deutlich besser geworden, meiner Meinung nach. Ne, wenn ich mir auch Mannschaften angucke, wie Heidenheim etc., also das hat echt frischen Wind reingebracht.
Ja, sehe ich auch so.
Genau. Wir hatten eigentlich geplant, die Youngsters Ich glaube, das jetzt nur so durchzurattern wäre ein bisschen unfair. Dann kümmern wir uns da nächste Woche drum, wenn du Bock drauf hast. Da würde ich die Liste auch nochmal erweitern. Ich hatte jetzt U20-Spieler nur erstmal aufgeschrieben, aber ich glaube, wir können grundsätzlich da mal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Vielleicht auch.
Ja, mich freut es, deinen Namen zu lesen, wie so, ich kann ja ein, zwei sagen, so auf Teaser. Luca Netz.
Ja.
Milo von Stuttgart. Aber auch so Spieler wie Chlojek, der mal die Chance bekommt, mal nicht so richtig, so weiß noch nicht, was dich erwartet, so mäßig. Lukeba hast du geschrieben.
Genau. Man vergisst aber, es sind U20, also die sind maximal 20, ne? Und das, das ist natürlich halt das Verrückte bei solchen Spielern. Das sind teilweise Stammspieler schon in der Bundesliga. Und Spieler, die häufiger rotieren, auch mal reinrotieren. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen, was für Talent in der Bundesliga auch rumläuft.
Das ist schon krass.
Unfassbar stark.
Ja, ja.
Genau. Ich würde sagen, wir machen weiter und zwar mit mit Romarios Gerüchteküche. Und da habe ich so ein bisschen mal hier geguckt, was ist hier denn in Deutschland und in der Bundesliga denn los an Gerüchten. Überall woanders war jetzt wirklich nichts Neues. Du hast es vorhin im Spiel erwähnt, den guten Jungen Joshua Zirkzee soll jetzt beim FC Bayern auch ein Gesprächsthema sein.
Die mögen halt Joshuas.
Joshua, genau. Ist ursprünglich vom FC Bayern gekommen.
Ich glaube, die haben eine Rückkauf
Oder Vorkaufsklausel oder irgendwie sowas, genau. Performt herausragend in Italien bei Bologna. Ist bei mir nur die Frage,
Gehst du dahin
oder führst du es fort, dass du vielleicht in Italien irgendwie zu einem großen Verein wechselst?
Oder geh woanders hin. Es muss auch nicht immer direkt England und so sein.
Nein, nein. So, ich finde, wenn ich Zirkzee wäre, ich würde, glaube ich, ist schwierig. Entweder sagst du, ich hab das Kapitel noch nicht abgeschlossen. Auf der anderen Seite, du bist jetzt in deiner Höchstform. Du würdest bei einem guten Team Stammspieler werden können. Bei einem guten bis sehr guten Team. Mit der Performance in diesem Jahr. Oder gehst du zu Bayern und weißt, du bist zweiter Kandidat?
Ja, stell das dir halt vor, Gyarassi geht weg, Stuttgart sagt, ey, wir spielen dieses Jahr Champions League, wir brauchen einen Stürmer.
Ey, das wäre auch ein geiler Fit.
Digga, würdest du nicht gehen?
Doch.
So, weißt du, was ich meine? Also, aber da muss man sich fragen, okay, ist das Gras grüner als bei Bologna dann, ne, wenn die international spielen und, muss man dann evaluieren. Aber theoretisch, es schmeckt schon, ne, Bayern schmeckt immer, Bruder.
Ja, natürlich.
So, nur das Ding ist halt, Harry Kane wird bis 34 da spielen. Also, sollte nichts komplett Schlimmes passieren.
Also, bis 34 wird er da sein. Was kostet der Spaß und gibst du auf der Position, wo du top besetzt bist, jetzt nochmal viel Geld aus?
Ja, ich würde einfach nur nicht Bock haben, mein Leben lang Backup zu sein. Also, gerade wenn ich gerade bewiesen habe, dass ich es besser kann.
So.
Und auf der anderen Seite zeigt mir das halt auch, dass sie mit Tell dann nicht so richtig planen, sondern der soll halt auf den Flügel kicken, so mäßig. Ja, auch wenn er lieber Stürmer ist.
Das nervt mich auch so ein bisschen, ne, dass die Tell echt so under the radar
ist. Ist so, Digga, du hast ihn für 30 Millionen geholt und sagst dir so, alles klar, wie planen wir Jungs und so. Und danach kommt Tell von hinten und klopft dir so auf die Schulter. Er sagt, ich bin auch noch da. So, machen wir noch.
Aber,
so.
Bei ihm die ganze Zeit auf die Dings gehalten. Es wird so gefühlt auf sein Alter geschoben, dass man sagt, ja, der ist noch zu jung.
Der ist die ganze Zeit so auf Standby, Digga. Es tut mir ein bisschen leid.
Dann haben wir, ich nehme mal das zweite Bayern-Gerücht, und zwar für die Innenverteidigung oder auch für die Sechs. Finde ich super interessant, wäre ein geisteskranker Transfer. Und zwar Marquinhos von PSG. Und PSG hat angedeutet, ab einem gewissen Preis, ich glaube 60, 70 Millionen, wären sie bereit, ihn gehen zu lassen.
Was ist mit einem Tauschdeal Upamecano oder so?
Wäre vielleicht nicht uninteressant, dass man den mit einbindet. Für mich, wenn ich Marquinhos für 60 Millionen holen könnte, ich würde sofort zuschlagen, weil Marquinhos auch die Holding Six spielen könnte.
Aber der ist halt auch nicht der Jüngste jetzt. Ne? Also ich weiß gerade nicht, wie alt er ist.
28, 29?
Echt? Ich dachte,
der ist in seiner Prime Time.
Auf 30 zu, dachte ich. Der ist schon... Ja, der ist 29, wird dieses Jahr 30.
Ja, perfekt.
In zwei Monaten.
Ja.
Ja, ist in Ordnung, aber Digga, ich will nicht wieder für einen 30-Jährigen dann. Also, bei Harry Kane habe ich okay gesagt.
Ich finde, Marquinhos, wenn du für 50 Millionen den kriegst?
Ja, dann gehe ich mit, aber ich gehe nicht auf 60, sorry. Dann.
Oh, als wäre der Sprung so groß, Digga.
Ja, nee, Digga, das wird, kennst du doch, das wird dann immer teurer, Digga.
Ja, klar, nein, irgendwo musst du die Grenze setzen.
Ja.
Fände ich sehr, sehr nice trotzdem. Ist, wie gesagt, weil er auch die 6 spielen kann. Du hast
vor allem Kapitän.
Ja, ja.
Ein Spieler mit Mentalität.
Ein,
ja, das ist das Wichtige.
Dann haben wir, wir machen mal weiter in der Bundesliga. Alan Varela vom FC Porto zum BVB ist ein zentraler Mittelfeldspieler, kam erst zu dieser Saison aus Argentinien, wurde da Meister unter anderem, ist glaube ich 22 Jahre jung.
Ist der gut, oder?
Der spielt eine sehr, sehr gute Saison beim FC Porto. Mhm. Und ja, wird jetzt bei Dortmund und auch ein paar anderen europäischen Topclubs schon gehandelt. Wäre für mich ein guter Transfer für den BVB, wo du preislich auch noch das überschaubar gestalten könntest.
Bruder Walla, ich weiß nicht, was für Dortmund ein guter Transfer ist. Ich bin da, Digga, Dortmund hat mich echt, die strapazieren meine Nerven, oder?
Dortmund ist echt nichts Halbes, nichts Ganzes, ne? Dann
also jeder Spieler, ne, der in der Theorie Sinn macht, geht da unter, Digga.
Ja, weil sie immer dann auch wieder so Spieler holen, wo du sagst, ja, ist gut, aber ist jetzt nicht so, es war eigentlich klar, dass der vielleicht auch überhaupt nicht reinhauen kann.
Sabitzer, bestes Beispiel.
Salih Özcan.
Ja.
Ne, will ich gar nicht kleinreden, aber das sind so Spieler, wo ich sage,
Sancho.
Haben gute Saison gespielt, aber der,
Matcher.
Das ist wieder so, als wenn die da jetzt auf einmal, bam, alle ein Dembélé werden.
Deswegen, also Alan Varela, okay.
Könnte interessant sein.
Nice, so, aber ist es, weiß ich nicht.
Ansonsten weiterer Kandidat bei Dortmund, bei Leipzig und bei Leverkusen ist El Canous. Hast du schon mal gehört?
Ja.
Spielt bei in Belgien, bei Gent, glaube ich. Soll aber mittlerweile Richtung 20, 30 Millionen gehen, die Forderung. Scheint da sehr, sehr gut zu performen. Und des Weiteren, wenn wir bei Dortmund sind, ist
19 Jahre, 22 Marktwert.
Ja, ist das Gespräch über Jadon Sancho eröffnet worden, zwecks Laie mit Kaufoption oder ein Tauschdeal. Und zwar ist Donny Malen ja ein interessanter Spieler für Manchester United, hatten wir die letzten Wochen schon gehört.
Bruder, ich will Malen nicht, aber nimm Sancho mit Kusshand.
Ja, ich glaube Malen so für die Breite.
Bruder, wir brauchen keine Breite, Digga. Wir brauchen Spitze, Mann. Wir brauchen Spieler, die ihre Position spielen können.
Bruder, ihr braucht Breite bei eurer Verletzungsanfälligkeit. Auf jeden Fall braucht ihr Breite.
Scheiß auf Breite.
Qualitative Breite.
Wir brauchen einen Flügel, Mann.
Ja, ist doch.
Nein, das ist, Digga. Ist
doch, für die Rotation ist er super.
Ja, Digga, guck mal, Bruder. Ja, auf den.
Auf den.
Aber das wird dir nicht den ja, Sprung ermöglichen.
Aber du hast dieses Jahr, dann hast du es nicht geschafft, eine stabile, gesunde erste Elf
Scheiß auf gesunde Dings, Mann. Dann spiele ich mit Omari Forsten, Bruder, 19 Jahre. Ja. Mal ehrlich, 18 Jahre.
Lieber als Malen.
Bruder,
nee.
Digga, nein, du checkst nicht. Wenn du einen Malen, guck, hör zu. Hör einmal zu.
Ganz kurz.
Wenn du einen Donyen Malen holst, dann ist mental der Transfer für die Position ist abgeschlossen. Du wirst dich die nächsten 2-3 Jahre nicht dort verbessern wollen. Aber Donyen Malen für sich hat gar nicht das Niveau, um die Spitze zu attackieren irgendwann. Das heißt, du machst dann nur eine Brücke wieder. Und dann hast du in 3 Jahren wieder dasselbe Problem. Das ist mein Ding.
Ja.
Weil die Leute kommen mit Foden und Alvarez und, keine Ahnung, Luis Diaz und Elliot und Jota und Nunez. Weißt du? Und du willst mit einem Donyen Malen United retten?
Einen,
zwei nennen,
Digga. Nee. Ansonsten gehen wir nach England einmal.
Hast du Joao Neves gesagt?
Nein, er wäre jetzt der Nächste.
Hüff.
Soll sich verhärtet haben. Also die wollen ihn scheinbar wirklich haben. Joao Neves zu Manchester United.
Ich fühle den Geistes.
Aber wir sprechen hier auch über 120 Millionen Ausstiegsklausel.
Ist mir egal, nehme ich. Ja, wir brauchen einfach einen so einen.
Ey, der Typ ist wirklich
Mentality-Guy, Digga.
Er ist ein Small Guy, so Bernardo Silva-Vibes hat er, aber der Typ ackert technisch, bissig, richtig, richtig. Ich feiere ihn unnormal. 18 Jahre jung, glaube ich.
Ja, ich finde es halt gut, dass United hier wirklich öffentlich auch schon so mehr oder weniger, dass es öffentlich bekannt ist, dass sie ihre Fühler ausgestreckt haben. Ne? Also, dass es an den Spieler gelangt, ey, United möchte mich als erster großer Verein so mäßig, weißt du?
Ja. Und er ist so ein Spielertyp, der nicht so im Fokus stehen will, sondern er ist wirklich, egal wie die Ist-Situation ist, das sehe ich ja bei Benfica, er ist so der Spieler, der immer, wo du siehst, er gibt immer alles.
Ja.
So, und das feiere ich extrem. Und das, was er macht, dass er alles gibt, sorgt auch dafür, dass er Gutes macht. Also spielt sehr, sehr gut.
19 Jahre, 45 Millionen Mark.
Genau. Also, ich bin der Meinung, machst du nichts verkehrt mit, wenn du den wahrscheinlich für 70, 80 Millionen kriegst. Weil ihr werdet nicht die Ausstiegsklausel zahlen müssen. 120, glaube ich nicht.
Nee, das darf ich auch.
Das ist ja immer unsere Taktik und dann.
Nee, ist clever.
Genau. Ansonsten vom direkten Konkurrenten Sporting. Wir haben eben darüber über ihn gesprochen, kurz. Viktor Gyökeres soll auch beim FC Arsenal ein Thema sein. Könnte ich sehen, könnte aber auch richtig reinscheißen. Ich weiß halt nicht, er ist halt ein bulliger Stürmer, der technisch auch nicht verkehrt unterwegs ist. Der weiß halt, wo das Tor steht zurzeit. Assistiert das auch gerne mal. Das ist
einfach so eine B-Lösung. A-Lösung, ja. Immer noch Viktor Osimhen. Und ich würde sagen, Digga, hau einfach Geld rein. Du hast bei Declan Rice den besten Beweis gehabt. Du spielst dir gerade Millionen in die Tasche, ne, mit deinem Erfolg. Kadermarktwert verdreifacht über die letzten Jahre. Verkaufst 2-3 Spieler, hast das Geld zusammen. Mach nicht so ein Drama draus, dass du jetzt wieder für über 100 Millionen Spieler. Nein, mach einfach.
Ja, mach einfach.
Digga, weil wenn die Konkurrenz.
Du willst dich da oben jetzt etablieren. Du willst da jetzt stehen. Die nächsten Jahre.
Genau das, was ich mit Donny Malen meinte. Wenn du Gyökeres holst, dann hast du vielleicht 2 Jahre lang auf den soliden Spieler, der da ist. Aber nach 3 Jahren wirst du merken, boah, okay, verdammt.
Ja. Kannst auch wieder abfallen.
Ja.
Und dann haben wir das letzte Gerücht, Pedro Neto.
Nein, der kommt zu United.
Soll bei Liverpool auf dem Zettel stehen.
Ach, Digga.
Wäre so ein klassischer Liverpool-Spieler, ne?
Ja, ist er. Auch so.
Unfassbar, Digga, viel Tempo.
Auch so hinter Salah, ne? So auf 2 Jahre lernen und dann. Ja. Salah meint ja auch, meine Zukunft hängt nicht davon ab.
Ob Jürgen Klopp genau. da ist oder nicht.
Ist auch geil.
Soll aber trotzdem, ja.
Du musst halt jemanden ranwachsen lassen jetzt. Ne?
Ja, irgendwann ist sein Zenit auch erreicht, beziehungsweise, ich denke mir so, er hat alles bewiesen, er hat sich so entwickelt bei Liverpool, er ist zu einer der besten Außenflügelspieler der Welt geworden.
Ja, safe.
Und ich würde es ihm auch gönnen, dass er jetzt sagt, ey, ich bin ein bisschen jetzt auch ausgelaugt irgendwann, irgendwie, ich will ein bisschen entspannter.
Ja.
Ja.
Digga, du hast auch eben eigentlich, bin ich drauf eingegangen. Spacko.
Back's Q&A. Wir hatten da schon ein paar Fragen gehabt beim letzten Mal, aber wir haben noch nicht längst nicht alle gehabt.
Ja, hatten wir das mit Kimmich von Nakama?
Nee.
Nakama Kitchen sagt, Kimmich ist die größte Heulsuse, die es gibt. Spiel einfach dort, wo der Trainer dich hinstellt. Und ich finde, Kimmich wird immer noch unfair behandelt. Der Kollege spielt, wo er aufgestellt wird. Er wird halt gefragt, wo spielst du lieber? Bist du lieber Innenverteidiger oder Stürmerrommel? So, und wenn ich dich jetzt in Sturm aufstelle, würdest du sagen, nö, mach ich nicht?
Ich würde sagen, einfach nur ein Köpfer.
Ja, so ein Ding, also du willst spielen und das macht Kimmich letzten Endes auch.
Ja.
Er macht sehr gut. Ich finde halt, Rechtsverteidigung ist optimal für ihn eigentlich. Aber es nicht heißt, dass er nicht Sechser spielen kann. Er braucht nur einen richtigen Abräumer-Sechser neben sich. Dann, der BVB wird in der nächsten Saison mindestens wieder Platz 2. Mindestens wieder Platz 2, ne? Sagt Joel. Unten Strich, 1,98.
Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, der BVB braucht jetzt ein bisschen länger. Das hängt aber auch ein bisschen mit der Trainerkonstellation zusammen, glaube ich. Nicht, dass ich Terzic nicht mag, gar nicht. Aber man merkt, Terzic ist nicht das, was der BVB braucht, um ganz oben wieder fußballerisch qualitativ zu spielen.
Ja.
So, da fehlt halt eine gewisse Souveränität. Man muss halt sagen, ja, holst du vielleicht. Also es gibt interessante Trainer am Markt derzeit einfach. Das ist Fakt. Wie gesagt, das, was du letztes Mal meintest, ein Mourinho bei Dortmund fände ich pervers.
Mhm.
Aber ich glaube auch,
ein
Nagelsmann wäre ein Kandidat, über den wir sprechen würden.
Ja, am Ende wird es dann irgendwer anders wieder, so weißt du.
Ja, am Ende wird es dann irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand, der eine gute Bundesliga-Saison gespielt hat.
Caleb Bashi sagt, ihr seid Englands Coach, wie sieht eure Startelf für die EM aus? Und das kann ich jetzt verkürzen auf, welche 2-3 Spieler schießen dir in den Kopf, wo du sagst, das sind die nicht standardmäßigen Picks. Zum Beispiel, bei mir wäre Doppelspitze Kane, Ollie Watkins, würde ich auf jeden Fall spielen.
Nicht standardmäßigen Picks wäre für mich auch Madison.
Ja. Wobei ich glaube, in England genießt er schon wirklich sehr, sehr viel Prestige, aber weltweit ist halt, alle sagen guter Spieler und fertig. Aber er ist so viel besser als ein guter Spieler.
Ja. Und ansonsten, lass mich mal überlegen.
Connor Bradley, Rechtsverteidiger.
Nein, aber mir fällt gerade
so. Was sagst du zu Trent 6 oder 8 neben Declan Rice und mit Foden oder Bellingham oder.
Ja, Digga, Bellingham ganz vergessen. Huch.
Da war ja was.
Fände ich interessant. Er hat ja auch Klopp jetzt bei Liverpool, hat Bradley bewusst ja da rausgelassen, dass er darauf auf die Position zieht. Gomez, der später auf rechts gespielt hat, dann als Robertson kam und Bradley rausging, der hat ihn dann auf die Sechs wieder schieben lassen.
Und das war auch wirklich gut.
Das war wirklich gut. Also ein Trent kann es. Trent ist halt verletzungsmäßig zurzeit dieses Jahr ein bisschen vom Pech verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob der so fit sein wird. Ich glaube, Trent, gut, am Ende des Tages wird er sonst als Rechtsverteidiger starten, ne? Obwohl du hast einen Walker noch, der wahrscheinlich besser performt.
Ja. Zeit. Gut. Es gab noch ein paar andere Fragen.
Maguire.
Ich spiel ehrlich gut.
Ja.
Der eine sagt, HSV ist der Verein, der am ehesten depressiv macht. Der andere sagt, schafft Osnabrück den Klassenerhalt.
Ich glaube nicht. Inter Mailand ist aktuell die beste Mannschaft. Die haben Tag dafür. 17 Punkte Vorsprung in der Serie A.
Ja. Ja, Leute, damit sind wir am Ende angelangt. Folgt uns natürlich auf Insta, YouTube und so weiter. Lasst eine Bewertung da. Das war's von
Steak & Lobster.
Das Beste vom Besten.
Peace und haut rein.